So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Channelcast. Mein Name ist immer noch Christian Meyer. Für alle, die neu auf diesen Podcast gestoßen sind, es kommen immer noch welche dazu. Und ich bin heute hier wieder zusammen mit den drei famosen R's, nämlich Raum, Rot und Reuter. Servus.
Servus, Servus Andreas.
Servus, hallo.
Servus Alex, Servus Markus.
Servus hallo. Und moin moin, das war eine schöne Ankündigung.
Ja, man muss sich immer wieder mal was Neues einfallen lassen. Ja, genau. Willkommen zu unserer Late-Night-Show heute am frühen Morgen. 9.10 Uhr, so früh haben wir, glaube ich, noch nie angefangen. Eingetragen war der Termin um 8 Uhr. Wir brauchen immer dann, bis wir ein bisschen warm sind und so richtig loslegen können. Und ich glaube, wir haben heute viele spannende Themen. Wir werden, wie immer, über ein paar Personalien sprechen. Also ein, zwei Dinge aus der Distribution. Wir werden, wie immer, sprechen auch über Amazon habe ich einiges aufgeschrieben, Samsung werden wir sprechen, HP werden wir sprechen, Dell werden wir sprechen. Also da ist einiges Spannendes mit dabei, deswegen munter dran geblieben. Ganz herzlichen Dank noch an einige Hörer, die uns Feedback zugeschickt haben. Es freut uns natürlich immer. Und dann haben wir auch noch im Posteingang ein Paket liegen.
Ja, und was für eins?
Ein Riesentrum.
Ein Riesentrum.
Ich habe gleich den Markus gebraucht, mir zu helfen, das hier hochzutragen.
Das war auch sehr schwer. Alex, also ich 8 Kilo, schätze ich?
Keine Ahnung. Ja, magst mal jemand aufmachen?
Andreas. Ja. Aber schön mit laut Rascheln dabei.
Ja. Genau. Sonst meinen die alle, das ist fake.
Nein, das ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. In dem Paket sind 3 Dosen und ein Zettel. Ich schau mal erst auf den Zettel. Ein Gruß von Jörg Salmann.
Ach, schau.
Jungs, schaut euch das an.
Der Jörg, jawohl.
Hier, Jörg schickt uns 150 weiße Mäuse, weil es neulich, wo der mal da war, nichts mehr gegeben
Richtig,
hat.
Richtig, da hat er schon rumgemault.
Was mein Favorit ist 150 Stück Cola-Flaschen.
Da sind auch meine Lieblinge, die esse ich auch sehr gerne.
Und 150 Haribo Cola Schlangen.
Okay. Oh, die Schlangen sind gut.
Ja. Markus, ich gebe die Schlangen mal direkt auf die andere Seite rüber.
Aber nicht alle auf einmal. Kann man denn noch sprechen, wenn man eine Schlange im Mund hat? Kann man mit Schlange im Mund sprechen?
Etwas schlängelnd.
Also das sind insgesamt zweimal 1,05 Kilo und einmal 1,2 Kilo. Also da sind wir bei 3,21 Kilo.
Ah, da habe ich ja nicht schlecht geschätzt.
Ja, hast du gut geschätzt mit 8 Kilo. Ja. Also, komm, ja, passt schon. Nee, ganz herzlichen Dank, Jörg. Vielen Dank. Ich glaube, da sind wir jetzt zumindest für die nächsten 60 Minuten haben wir ausreichend, was zu essen. Genau, gibt's sonst noch irgendwas zur letzten Sendung? War noch irgendwas? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann fangen wir doch an mit aktuellem und Personalien. Der Geschäftsführer Roberts war relativ kurz, nämlich genau 6 Monate bei der Weltbild. Und dann gab es schon das erste Zerwürfnis mit dem neuen Investor beim Weltbild, Dröge. Wir erinnern uns, Dröge ist auch der Besitzer des Distributors Also. Und
der Mehrheitsaktionär.
Mehrheitsaktionär, richtig, so muss man es genau sagen. Und die haben sich schon mal überworfen und da ist der erste Geschäftsführer jedenfalls schon mal an Bord. Wieder aufgetaucht ist Thomas Kasper. Wer erinnert sich an den? Wer kann ein bisschen was zu seiner Historie sagen?
Der war ja von, er war lange bei Also.
Genau.
Und dann kam
Straubing.
Er von Straubing. Ach, ja. Dann kam er zu Techdata, hat da zuletzt das Broadline-Geschäft geleitet.
Richtig.
Der Michael Dressen hat ihn geholt.
Ja.
War ja auch alte Also-Kollegen. Da ist er dann, wann verschwunden? Im März?
Ziemlich zügig.
Ja. Im März.
Er war wie lang da? Anderthalb Jahre? Ein Jahr?
Ja, so ungefähr. Ja.
Anderthalb Jahre, ja.
Und ist jetzt aufgeschlagen, was heißt aufgeschlagen, leitet die Geschäfte in Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz für Carbonite, ein US-Anbieter von Backup, Cloud-Backup-Lösungen. Mhm. In USA, glaube ich, schon recht. Ich habe den Umsatz auch irgendwo mal gesehen, irgendwie über 100, glaube ich. Kann ich aber nochmal genau nachgucken. Hier in dem Dachraum noch, glaube ich, gar nicht präsent richtig. Sprich, er baut die Geschäfte gerade auf.
Ne? Ja.
Da wird ein Team in München zusammengestellt.
Ja.
Weiteren Namen haben wir, glaube ich, noch nicht, oder?
Nein. Ich habe keine zumindest.
Ne? Ich habe einen weiteren Namen.
Was?
Ja, aber nicht nicht im Team als Mitarbeiter, sondern im Team als extern für
Marketing. Peter Silberhorn.
Oh. Ja. Peter Silberhorn. Beide waren zu besichtigen, nein, nicht beide, aber Peter Silberhorn war unterwegs in Soest auf der Soester Kirmes.
Und interessanterweise ist Carbonite jetzt bei einem Distributor in Deutschland schon präsent.
Lass mich raten. Bei Also?
Hey, woher weißt du das?
Ja? Ach, das weiß ich, kam mir irgendwie so.
Da schließt sich der Kreis. Die sind auf dem neuen Marktplatz von Also, der demnächst startet, der gerade im Pilotbetrieb ist. Mhm. Da ist Carbonite schon drauf. Da sind noch nicht viele Hersteller drauf, aber Carbonite ist einer von denen.
Die sind in der Beta-Phase.
Ja. Genau. Also Carbonite ist ein Anbieter von Backup-Lösungen, Hybrid-Lösungen in der Regel, also ein Teil der Daten, nicht ein Teil. Die Daten gehen einmal in die Cloud und also dann einmal noch intern werden sie irgendwo gesichert auf entsprechenden Speichergeräten. Carbonite hat ist in der Branche einen ganz guten Ruf, also ist eine richtig gute Software und ich glaube, die sich mit dem Thema beschäftigen, die kennen Carbonite wahrscheinlich auch als einen der Anbieter und wie in vielen Bereichen, nachdem auch hier sehr viel in die Cloud reingeht, merken diese Unternehmen doch, dass sie mit den normalen Vertriebskanälen und mit dem normalen Marketing, was sie dann in der Regel fast nur online machen, meistens nicht weit kommen und stellen dann Personal ein. So zum Beispiel auch, was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, dass auch ein Unternehmen wie Dropbox jetzt hier in Deutschland eine Dependance aufbaut. Stimmt, hab ich auch. Also da wird eine Vertriebseinheit aufgebaut, weil die auch merken, die haben ja Dropbox für Business-Kunden hier, weil die natürlich auch merken, dass das alleine über ihre Webseite nur mäßig funktioniert und Affiliate-Marketing und was es ansonsten noch soweit gibt. Aber du brauchst halt schon jemanden, der in die Unternehmen dann auch reingeht und sagt, guten Tag, ich bin von der Firma Dropbox, brauchen Sie nicht eine? Und was? Dann werden die wahrscheinlich ja sagen, nee, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, haben wir schon einen super Ansatzpunkt.
Ja, genau. Schon.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein super Ansatz, weil wenn du mal, denke ich, in so Unternehmen reinleuchtest, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute eine Dropbox am Start haben, und dann hat's doch so ein Vertriebsmann eigentlich relativ einfach, indem er sagt, naja, nachdem doch eh jeder schon eine hat, lassen Sie uns doch eine fürs Unternehmen machen, dann können die Leute ihr Zeug da reinwerfen.
Dann
kann man das irgendwie ein bisschen geregelt machen und nicht jeder hat so ein Ding am Start. Und so viel ich weiß, ist ja auch eine der neueren Funktionen von der Dropbox, also auch von der Business Dropbox, dass man das teilen kann zwischen privat und geschäftlich, also dass man es sowohl als auch nutzen kann.
Also ich habe sogar eine, ich benutze sie aber nie.
Ich benutze relativ viel.
Also ich mir ist sie zugelaufen.
Ja, mir auch. Irgendwer wollte damit arbeiten?
Ja, ja, genau. Irgendwas
machst du doch auch mal. Aber ich selber benutze es nicht proaktiv, wie man so schön sagt, sondern bin eher so passiv. Ne?
Ja.
Man schickt mir Bilder mal über Dropbox.
Also ich konnte es schlicht nicht vermeiden.
Ja.
Also ich habe relativ viel drin liegen, aber so 8 Gigabyte habe ich schon drin rumliegen. Aber ich habe damals eifrig an dem Programm mitgemacht, als die an den Start gegangen sind und man jeden Kunden, den man empfohlen hat oder jeden Nutzer, den man empfohlen hat und der sich dann die Dropbox installiert hat, da hatte man noch zusätzliche 500 Megabyte bekommen.
Mhm.
Und da bin ich dann so langsam hochgewandert.
Wie viel hast du?
Ich glaube 14 oder 15 Gigabyte habe ich frei. Das reicht.
Das ist
also ordentlich. Fotos oder sowas lege ich da auch nicht auf.
Da hat mir jemand erzählt, auch über die Dropbox, den Deutschlandstaat, und der meinte, dieses amerikanische Management, was die haben, hätte sich mit der Situation in Deutschland, was so Privacy angeht, Datenschutz oder die Frage, wo liegen die Daten, überhaupt nicht beschäftigt.
Ja.
Das wird sie aber mal gar kein Stück interessieren. Stelle ich mir sehr herausfordernd für den deutschen Geschäftsführer, den zukünftigen, vor. Wenn der halt versucht, hier sich an die Gesetze zu halten, und drüben schießen sie ihm immer quer. Und
ja.
Wie er sich da durchlaviert.
Ja.
Bin ich echt mal sehr gespannt, ob das was wird.
Ja, das ist natürlich schon eine Geschichte, die man irgendwie in Ordnung bringen muss. Aber ich meine, denke den meisten Leuten ist klar, wenn sie was in die Dropbox legen, dann
das ist öffentlich.
Das ist gut, quasi wie öffentlich.
Wenn man es vor die Strafe, die Haustür legt.
Ja.
Ich kann anmerken, es gibt nur weil wir jetzt die ganze Zeit über Dropbox sprechen, dass ich auch eine Alternative genannt habe. Also da gibt es ja inzwischen einige
Wettbewerbsprodukte.
Box ja sowieso. Copy.com.
Kriege ich auch,
ja. Ja, und da kriegt man 50 Gigabyte gleich, wenn man da anfängt. Also insofern.
Ja, ich glaube, Speicher ist heute nicht mehr das Problem. Ich meine, wenn du Office 365 Kunde bist, da hast du ja das OneDrive am Start mit unbegrenzt Speicher. Dann gibt's ja vom .com, wie heißt der nochmal? Kim.com, Kim Schmitz. Der hat ja nach wie vor sein Unternehmen am Start da, Megasync. Oder Mega heißen sie, glaube ich, nur, ne?
Wer gibt Mega denn seine Daten?
Da hast du auch irgendwie 50 Gigabyte.
Das ist sehr vertrauenserregend.
Also ich glaube, da Speicher zu bekommen, das ist heute nicht mehr das große Problem. Nein. Ich glaube, Box ist auch nahezu unbegrenzt.
Du kriegst ja bei Yahoo, also bei Flickr, kriegst du ein Terabyte.
Ein Terabyte, ja. Das stimmt.
Komplett wahnsinnig.
Ja. Dann haben wir noch einen alten Bekannten aus der Distributionsszene. Da kannst du ein bisschen was darüber erzählen, glaube ich, Markus. Und zwar ist das der Volker Schwellenberg, der ja lange Zeit bei Actebis war und dann kurze Zeit nach dem Merge also und Actebis von Bord gegangen ist.
Genau, der war bei NT Plus.
NT Plus, um genau zu sein, richtig, Tochterunternehmen. Und ist dann in die Modebranche gegangen, kurz danach, und hat sich mit einem eigenen Unternehmen versucht, ich glaube mit einem Partner zusammen.
Ja, mit dem Mark Beck.
Mark Beck, richtig.
Mark Beck von, der hatte eine Distribution am Bodensee.
Ja, das Unternehmen hieß Blackadder.
Genau.
Und
die Adder AG.
Ist aber, glaube ich, nie so richtig abgegangen.
Ne? Ich habe das völlig aus den Augen verloren. Der war ja eine Zeit lang auf Facebook und so wahnsinnsaktiv. Mhm. Aber ich habe es echt aus den Augen verloren.
Ja, und dann wurde es plötzlich sehr ruhig. Aber Volker Schwellenberg ist wieder aufgetaucht, sagst du.
Ja, eine recht komplizierte Geschichte am frühen Morgen. Und zwar, der hatte die im Juni hatte die N-Runs, hatte da Insolvenz beantragt. Das ist
Was ist denn
N-Runs? N-Runs war mal vor, ich glaube, 10-12 Jahren war das als Netzwerksystemhaus gegründet worden und war jetzt praktisch, wenn ich es richtig im Blick habe, die Dachholding, und darunter war ein Firmengeflecht, deswegen ist es recht kompliziert, aus mehreren Distributoren und Systemhäusern. Also drüber die Enrons AG, die hat Insolvenz angemeldet, und darunter waren Töchter, ein AV-Distributor, VTech, das ging durch die Medien, noch ein Disti, Bicontech, und zwei Systemhäuser, Vitco und Enrons Professional. Und die Töchter mussten im Zuge auch Insolvenz anmelden. So schön, so gut. Dann hat man lange nichts mitgekriegt. Und vor einigen Wochen kam dann vom Insolvenzverwalter eine Pressemitteilung, dass die Vitco verkauft wurde, einen Investor gefunden hatte und als Vitco Collaboration Solution mit allen Mitarbeitern als Systemhaus für Videokonferenzen fortgeführt wird. Mhm. Und in dieser Pressemitteilung, ich mache die mal auf, da tauchte dann wieder Volker Schwellenberg auf. Der wird da zitiert, und zwar ist der Geschäftsführer dieser besagten Vitco, die jetzt fortgeführt wird, die im Zuge der Insolvenz der Mutter auch Insolvenz angemeldet hat, jetzt einen Investor gefunden hat. Und da wird er zitiert als Vitco-Geschäftsführer. Mhm. Also da die fortgeführt wird, die Gesellschaft, ist er da nach wie vor, nehme ich an, als Geschäftsführer der Vitco
tätig. Systemhausgeschäftsführer.
Ja, und ist ja auch nicht weit weg von dem alten Geschäftsbereich. Ist nach wie vor Telekommunikation, Videokonferencing. Aber das ging irgendwie vorbei, ne? Also es hat man gar nicht so mitgekriegt, wer das in dieser Pressemitteilung vom Insolvenzberater, Verwalter aufgetaucht.
Richtig, ja. Ja, genau. Also in der Branche geht irgendwie doch keiner verloren, ne?
Nein, in der Branche geht keiner verloren.
Manchmal versucht man es, ne? Wie mit Mode mal was anderes zu machen. Finde ich übrigens fand ich auch einen interessanten Experiment, auch wenn es mal nicht klappt, war schon mutig, was Neues mal anzugehen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja. Und es war dann natürlich auch, ich kenne mich jetzt in der Modebranche da nicht so aus, aber das war ja richtig, ging richtig in Design, ne? Da hast du richtig viel Geld, keine Ahnung, Schal 200-300 Euro oder sowas, aber die das war natürlich so eine Marke aus dem Nichts in der Modebranche aufzubauen.
Ja, glaube ich, war ja auch so sein, ich will es nicht sagen Hobby, aber Leidenschaft, also ja, ein Thema, das ihn auch sehr interessiert hat. Und sicherlich war der Weggang von seinem damaligen Arbeitgeber auch ein Grund zu sagen, jetzt probiere ich mal was Eigenes, jetzt versuche ich mir mal ein Stück zu verwirklichen. Und ja, mal klappt's nicht. Aber jetzt ist er ja zurück in der Branche und verdient da wieder seine Brötchen, ne? Genau, dann haben wir aus dem Bereich Distribution, sollten wir mal vielleicht noch kurz über Rhombus sprechen. Hatte das so jemand ein bisschen mitbekommen?
Die Rhombus-Geschichte war doch irre kompliziert.
Die ist irre kompliziert.
Und wir haben da im Sommer schon mal drüber gesprochen und gesagt, Donnerwetter, das ist aber kompliziert und wir wissen eigentlich nicht so richtig, was geht.
Aber die
sind ja schon wieder pleite. Zum wiederholten Mal ist ein Rhombus pleite gegangen.
Bei Insolvenzen wird es aber manchmal kompliziert, ne?
Seltsamerweise.
Da werden dann eigentlich die GmbHs verlegt und neue Geschäftsführer reingezogen. Das war ja auch bei Rhombus, ne?
Also im Sommer oder im Juli, glaube ich, war es, hatten wir darüber gesprochen und da war ist ein Teil von Rhombus, nämlich das Distributionsgeschäft von Rhombus, in die Insolvenz gegangen. Und
dann wurden doch auch Teile übertragen.
Da wurden Teile übertragen. Da wurde angeblich ist ja die Lebensgefährtin da auch mit drin, die als Geschäftsführerin war, und da wurde hin und her gewechselt. Dann wurde der Firmensitz verlegt von zwei Dörfer weiter, von Büren nach, ich weiß nicht, irgendwo hin. Also alles ganz komisch. Da ist viel in der Branche drüber diskutiert worden. Ich habe keine handfesten Fakten, aber es wird überall wird gemunkelt, dass da, ja, ich muss da vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber viel Mysteriöses war da irgendwie mit dabei, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht hast du deinen Firmensitz ja einfach mal so verlegt, vergrößern, ne? Dass das zufällig mit der Insolvenz, nein.
Ganz genau. Und jetzt vor wenigen Tagen, und da auch vielen Dank an den Tipp eines Channelcast-Hörers, der uns das auf Facebook oder mir auf Facebook geschrieben hatte, und der hatte das entdeckt auf einer Webseite, in denen Insolvenzen gemeldet werden. Jetzt ist auch die Technologiefabrik GmbH, das ist sozusagen
die PC-Bude.
Die PC-Bude hat jetzt auch Insolvenz angemeldet und der Kollege Weiler hat gestern mit dem Geschäftsführer auch noch telefoniert, das ist der Herr Roth. Schreibt sich auch wie du, Alex, R-O-T-H.
Nicht
auch noch telefoniert und ja, also es wird jetzt wieder so dargestellt, es sei im Prinzip sei ja alles im grünen Bereich, weil es sei eine geplante Insolvenz.
Eine Planinsolvenz, Christian.
Das hat mir der Armin auch nicht erklären können und der Herr Roth hat es wiederum dem Herrn Weiler auch nicht so richtig erklären können. Aber es ist also jedenfalls eine Planinsolvenz, man ist geplant in die Insolvenz gegangen. Ja, Planinsolvenz natürlich deswegen, weil einem das natürlich etliche Handlungsspielräume ermöglicht. Du kannst deine Leute rausschmeißen, du kannst Teile deines Unternehmens oder veräußern, du kannst Sachen dicht machen und hast natürlich ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Aber der Herr Roth hat gesagt, am Montag bereits sind dann die letzten Aufräumarbeiten sozusagen vorüber und dann kommt der Investor. Und der Investor wird dann also Rhombus, ja, übernehmen, sich einbringen, wie auch immer. Und da sind wir mal ganz gespannt, ja, hat er gesagt.
Ich finde das schon ganz schön erstaunlich.
Ja, also da sind wir jetzt mal auch sehr gespannt.
Im Ostwestfälischen geht ja richtig was.
Ja, also da hat natürlich der eine oder andere so vorgekommen, ja, es kann nur Wortmann sein. Ne, die ja auch da oben in der Gegend sitzen.
Aber warum?
Siegbert. Aber das macht in meinen Augen ehrlich gesagt relativ wenig Sinn. Also auch die Produkte, die bei der Rhombus zu finden sind, es sticht jetzt nichts irgendwie heraus, wo man sagt, darauf hat der Markt gewartet. Das sind Notebooks, das sind Workstations, das sind ein paar Server. Das ist alles ganz
normal. Kann der Wortmann auch.
Das kann der auch alles, ja. Also. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Am Montag wird wahrscheinlich irgendwie mal Pressemitteilung rauskommen oder ähnliches und wir werden dann wissen, wer ganz groß bei Rhombus einsteigt.
Ich finde das so erstaunlich. ist da eigentlich der Kristallis noch?
Das kann ich dir.
Habe ich ein bisschen aus den Augen sagen, verloren.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Weil der Andreas Kristallis war ja mal Marketingleiter bei Actebis Peacock lange Zeit und ist dann zu Rhombus gewechselt.
Ah ja.
Der Seifert war doch da auch mal.
Ja.
Ach, stimmt. Da müssen wir mal ein bisschen nach Ostwestfalen telefonieren.
Ja, genau.
Das klingt doch nach einer spannenden Geschichte.
Ja, ich glaube, dass da viel Spannendes dahinter steckt. Man muss da nur mal so ein, zwei Insider finden, die sich da auch ein bisschen auskennen und das
alles. Ja, die Lust haben auszupacken.
Ja.
Christian, ich muss jetzt ganz kurz einmal rein bei den Personalien.
Da haben wir was vergessen.
Ja. Haben wir vergessen. Ich habe nämlich gerade nachgeblättert.
Ja.
Sagst du? Sag du, ich sag heute nichts. Ich muss über HP nachher noch was sagen, das wird schwierig.
Ich hol mir unterdessen noch ein Brot.
Das waren ja, bei HP gab es einige Umstrukturierungen im Vertrieb,
ja,
die auch etwas durchaus komplexere Art waren. Ne?
Warum gab es Umstrukturierungen?
Das ist eine interessante Frage. Dazu sagt natürlich keiner so richtig was.
Aha.
Aber haben wir Thesen dazu? Wobei war die eine oder andere, oder?
Eine These ist, es ist in Amerika so.
Ja. In Amerika hat man es ausprobiert. Wir sollten vielleicht mal sagen, was.
Ja. Ach ja, was?
Erklärt, erklärt mal die Hörer ein bisschen auf, damit die mal
hier
ein bisschen den Kontext herstellen.
Es geht zum einen um die PPS-Sparte. Also PCs und Drucker.
Ja, genau.
PCs und Drucker sind da drin, ne? Und die gingen bislang mit einer Vertriebsmannschaft an die Großkunden. Und dann haben sie natürlich dann auch sukzessive Partner eingeschaltet, ne? Aber eine Vertriebsmannschaft an die Großkunden. Und künftig gibt es da zwei, natürlich für PCs und Drucker. Also eine geht für PCs an den Start, eine für Drucker. Und der bisherige Channel-Verantwortliche, der Thomas Bayer, der macht den Großkundenvertrieb für den PC-Bereich und Hartmut Husemann für die Drucklösungen. Also zwei Mannschaften gehen an den Start. Laut HP kann man damit mehr Großkunden gewinnen.
Also sagen wir mal so. Der Tom Bayer kommt ja ursprünglich, also Tom Bayer geht ja in dahin wieder zurück, wo er herkommt.
Ja.
Der war bei Computing, im Bereich Computing war der Direktvertriebsleiter. Und der macht exakt wieder dieses. Weil der Großkundenvertrieb geht ja dann zum Teil noch direkt an diese Riesenkonzerne, die es in Deutschland und weltweit gibt. Und es war von vornherein, als die Organisationen zusammengelegt wurden, immer die Diskussion, ja, kann denn ein PC-Vertriebler das Thema Printing vernünftig rüberbringen, weil das ist ja durchaus komplex, und versteht denn jemand, der normal über Printing-Lösungen und Druckverträge spricht mit den Kunden, das Thema PCs richtig, was ja doch ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat. Und ich denke, man rudert jetzt wieder ein Stück weit zurück und sagt, okay, haben wir ausprobiert, hat nicht ganz so gut funktioniert. In USA ist man ja schon zurückgerudert, ich glaube seit einem Jahr oder sowas. Und jetzt zieht dann halt Deutschland nach, nachdem es in den USA funktioniert hat.
Mhm. Ja.
Ich finde das eine ganz interessante Geschichte, weil bei Tom Bayer war nämlich immer so das Vorurteil vieler Partner. Du bist ja ein Direktmann. Mhm. Du hast mir doch früher mal einen auf die Mütze gehauen. Und warum soll ich denn heute glauben, dass du mir nichts Böses willst? Das hat er zwar zum großen Teil ausräumen können, aber das ist natürlich auch keine einfache Bürde, die du mit ranschleppst, wenn du zum Partner kommst und er erstmal sagt, hey, du.
Stehst immer unter Generalverdacht.
Dich kenne ich noch von früher.
Genau.
Also ich finde der Schritt macht durchaus Sinn. Der in der IG, da weiß ich aber nicht,
ja,
so richtig.
Ja, den finde ich auch, ja, da ist der bisherige, ich habe die Positionen getauscht, der bisherige Leiter des indirekten Vertriebs, der Aaron Precht, der übernimmt jetzt lokale Kundensegmente und Ulrich Seibold wird sein Nachfolger. Interessant finde ich noch bei der PPS, HP wäre nicht HP, wenn man sich nicht noch beeilt zu sagen, dass das keine negativen Auswirkungen auf den Channel hat. Also auch nach dieser Umstrukturierung mit den zwei Vertriebsteams soll der Channel 80% am PPS-Gesamtumsatz in Deutschland nach wie vor Beitrag.
Das nehme ich Ihnen auch ab, weil ja der Direktvertrieb auch verprovisioniert wird nach Channel-Umsatz. Ja. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, einen Kunden direkt betreue, was eine Siemens oder sowas, und im Projekt ein Partner auch aktiv ist, dann wird der Partnerumsatz mir als Direktvertriebler auch als Umsatz angerechnet. Das heißt, ich werde dafür belohnt, wenn ich die Partner reinhole, weil es mir dann den Job ja ein Stück weit einfacher macht, weil ich dann sage, okay, Partner, du kannst was, ich vertraue dir, mach mal, und wenn es irgendwo klemmt und dann kriegt man was dafür.
Das war meines Erachtens, hat das Dell damals eingeführt auch schon, um sich überhaupt damals, als sie das Partnergeschäft aufgebaut haben,
das war genau das Konzept. Also bei Dell war ja der Direktvertrieb so wahnsinnig stark, und du musst den Leuten ja irgendwas an die Hand geben, dass die morgen irgendwie anders agieren und nicht mehr die Händler als ihre Feinde betrachten.
Ja,
das geht immer am besten.
Dell ist ja als reiner Direktvertriebs.
Deswegen hatten sie es ja besonders schwer.
Direktvertrieb
sicher. Und haben sich aber auch mit solchen, Konzepten.
Hatten noch einen guten Channel Manager am Start damals, die Dell, der, wenn mir jetzt der Name jetzt noch einfällt.
Thomas Bleker, richtig, ganz genau.
Der jetzt auf Europaebene, der ist aufgestiegen.
Ja.
Und der hatte da am Anfang überhaupt keinen leichten Stand. Also es war klar. Ich meine, die wurden ja angefeindet wie nochmal was. Und alle Partner haben geschrieben.
Ja, es war aber auch
Dell, gehen wir bloß vom Acker.
Es war zum Großteil aber auch doch berechtigt.
Ja, natürlich.
Also wenn ich habe mit mehreren Partnern gesprochen, dann sagen die, ich habe beim Kunden für einen Kunden einen Preis angefragt, mhm, und den Tag drauf hatte der Kunde den Preis direkt von Dell, den besseren Preis direkt von Dell auf dem Tisch, mhm, und das kann ja wohl gar nicht sein. Aber und da ist Dell auch über Landesgrenzen hinweg aktiv gewesen.
Um nochmal, also, um nochmal auf HP zurückzukommen, das soll nichts, diese Umstrukturierung mit der künftigen Aufspaltung in Enterprise und Inc. zu tun haben, ne?
Das ist natürlich das Gerücht, was sofort naheliegt.
Ja, aber HP selbst sagt, es hat nichts damit zu tun. Ich sehe es jetzt auch nicht so, was das damit zu tun haben soll. Irgendwann gibt es hier in Deutschland auch eine Enterprise und eine Inc. Da weiß man noch nicht, wann das soweit sein soll. Und dann gibt es einen Inc-Chef und einen Enterprise-Chef. Ja. Und da liegen die Besetzungen ja auch schon recht nahe, ne?
Also da steht ja alles fest. Die Befürchtungen sind natürlich jetzt, jetzt trennen sie im Vertrieb plötzlich wieder zwischen Druckern und PCs und wahrscheinlich haut Inc. dann das Druckergeschäft oder das PC-Geschäft weiter, wenn die mal auseinandergezogen sind. Aber das halte ich auch für, da habe ich jetzt mehrfach gehört, aber das halte ich auch für komisch, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat einfach was mit fachlich zu tun.
Und in Amerika war das ja, wie du gerade gesagt hast, schon vor einem Jahr, also lange vor der Aufspaltung. Vielleicht war die da schon irgendwann am Köcheln mal oder in der Planung, ja, aber seit einem Jahr schon, ne? Und die Aufspaltung ist ja jetzt seit einem Monat.
Mhm. Die andere Geschichte, da komme ich gerade nochmal drauf zurück, die verstehe ich auch nicht so richtig. Also warum man den Gesamtvertriebschef Aaron Precht jetzt auf direkte Kundenbetreuung setzt und den Uli Seibold praktisch auf dieselbe Ebene hieft und dann aus einer Vertriebsorganisation irgendwie zwei macht. Habe ich nicht wirklich verstanden. Das heißt, der Seibold macht jetzt alles, was indirekt ist, mhm, eigenverantwortlich, und Precht macht alles, was Kunden, Mittelstand und so ist, auch eigenverantwortlich. Okay, der Endkunden-Mittelstandsvertrieb arbeitet sehr eng mit dem Channel. Das ist ja Channel-Geschäft, ja, und die arbeiten zu, beziehungsweise die schauen, dass sie kooperieren, aber ich weiß nicht, warum die Aufteilung so ist. Ist mir überhaupt nicht ganz klar. Und es gibt noch eine Personalie bei HPN, der Andreas Müller ist, macht anscheinend was anderes. Heißt der Andreas Müller? Der HPN-Netzwerkchef?
Boah, weiß ich nicht.
Ich glaube, Andreas Müller, ja, heißt er. Und da gibt es auch einen Nachfolger. Das weiß ich aber jetzt, fällt mir nicht ein. Aber das ist auch jetzt ganz, ganz aktuell.
Hattest du in dem Zusammenhang nicht letzte Woche noch einen Blogbeitrag geschrieben?
Ach so, die HP-Konditionen-Geschichte.
Der würde ja jetzt noch ganz gut damit dazu passen.
Das soll ich gleich anhängen. Ja gut, dann ist das
für alle, Thema, die es nicht gelesen
dann ist haben. Das Thema durch, für alle, die es nicht gelesen und nicht gehört haben. Ich fang mal so an. Letzten Channelcast kam rein, während wir sendeten, eine Pressemitteilung von Aslan, mhm, wo die Aslan sagte, pass auf, alle müssen neu kalkulieren. Mhm. Was mich zu einer Äußerung hinweisen hat lassen, dass die Aslan anscheinend einen anderen Status bei HP hat, weil es in der Diskussion war.
Ja.
Und dann haben wir so, und dann war die Diskussion irgendwie so vorbei. Und dann sprachen mich mehrere Leute an, das ist völliger Quatsch, was du da erzählt hast, das stimmt alles gar nicht, diesen Status gibt es nicht. Und jetzt kurz zum Hintergrund, ich habe da ein bisschen recherchiert, es war tatsächlich so, dass HP geplant hat, von den vier Distributoren, die man hat, zwei zu Value-Add-Distributoren zu machen. Das war ein Prozess, der relativ weit fortgeschritten war, der sich auf EMEA-Ebene abspielt. Es hat dann auf EMEA-Ebene einen Wechsel gegeben in der Distributionsbetreuung. Die Namen hatte man mir gesagt, mir sind sie aber wieder aus dem Kopf gefallen, denn Gedächtnis ist Sieb. Der neue Distributionsmann hat dieses sofort verworfen. Also alle Distributoren bleiben, was sie sind. Keiner ist Value-Distributor, alle gleich. Dafür führen wir ein anderes Vergütungsmodell ein in der Distribution. Das Vergütungsmodell geht so, jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich es wieder herkriege. Das Vergütungsmodell funktioniert so. Aus Backend-Marge wird Frontend-Marge. Das heißt, man kriegt als Distributor mehr Marge auf die Geräte, also mehr Rabatt im Vorfeld. Backend fällt bis auf wenige Ausnahmen weg. Also Backend wird viel weniger.
Vielleicht kannst du kurz Backend noch
erklären. Also Backend ist Geld für Zielerreichung. Mhm. Das heißt, ich mache einen Umsatz von, was weiß ich, sag jetzt mal 1 Milliarde und dafür kriege ich 1 Million von HP vergütet, weil die so nett sind. Das ändert sich. Früher war das Gewicht sehr stark auf Backend. Mittlerweile geht es sehr viel mehr auf Frontend. Das heißt, bei Frontend, ich kaufe den Server jetzt schon viel günstiger ein und schaue dann zu, dass ich ihn möglichst nicht ganz so günstig weiterverkaufe. Es gibt Geld für Kundenbreite bei der Distribution. Das heißt, je mehr Händler man hat, desto mehr wird vergütet. Und es gibt eine Handling-Fee für die Händler, die man in Betreuung hat, für jeden Einzelnen. Die Handling-Fee ist aber einerlei, ob man eine Cancom oder eine Bechtle in Betreuung hat oder den Computer-Corner hier unten nebenan im Haus. Mhm. Was natürlich ein bisschen komisch ist, weil der Betreuungsaufwand für eine Bechtle
geringfügig anders ist
als der für den PC-Corner. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung in den Produkten. Das heißt, man hat bestimmte Produkte als Value oder bestimmte Produktthemen als Value-Themen ausgerufen. Da gibt es nochmal andere Rabatte für. HP möchte damit das Value-Geschäft stärken. Mhm. Die Techdata hat ja eine Pressemitteilung rausgeschickt gehabt beim letzten Mal, wo sie sagen, liebe Händler, es ändern sich die Konditionen, ihr müsst alle anders rechnen. Und der Subtext der Pressemitteilung war, Obacht, ihr müsst anders rechnen, wer nicht anders rechnet, verliert Geld, weil es wird eigentlich alles teurer. Und natürlich wird das teurer, wenn man Frontend mehr Geld erzielt, mehr Marge machen muss und das nicht Backend ausgleichen kann, wird erstmal alles teurer. Dann habe ich mit verschiedensten Distributoren gesprochen im HP-Umfeld, eigentlich mit allen, und mit einer Menge Systemhäuser. Und der Tenor war, die Konditionenänderung ist eigentlich, also die sind alle nicht begeistert. Mhm. Sage ich jetzt mal diplomatisch. Der Aufwand muss ein gewaltiger sein, weil man tatsächlich über unheimlich viele Produktgruppen, die plötzlich Value sind oder eben nicht, und die Verteilung recht willkürlich ist, plötzlich ganz, also total unterschiedliche Rechenmodelle hat. Die Distributoren sind hergegangen und haben wirklich einen Großteil der Deals in der Vergangenheit nach den neuen Kalkulationen neu berechnet. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es erheblich schwieriger wird, ansatzweise genauso viel, also das Geschäft auch nur annähernd auf derselben Profitabilität zu halten. Mhm. Das heißt, die fürchten, dass die Profitabilität absackt. Und es gibt ja auch so gegenläufige Geschichten. Zum Beispiel, wenn ich belohnt werde für Kundenbreite,
ja,
dann werde ich eigentlich dafür belohnt, dass ich zusätzlich Kunden kaufe. Ich werde aber bestraft, wenn ich es tue, durch die Frontend-Kondition. Und HP sagt irgendwie, das ist ein Programm, das ist mehr für mehr. Also wer mehr macht, der kriegt auch mehr. Und die interessante Frage ist, ob der wirklich mehr kriegt oder ob der, um mehr machen zu können, einfach mehr investieren muss, was überhaupt nicht belohnt wird.
Ist denn irgendwie klar geworden, warum HP diesen Schritt geht? Was war die Notwendigkeit da?
Es gibt keine Notwendigkeit. Es war eine Personalgeschichte. Der Verantwortliche hat ein Programm, was schon älter ist, diese Konditionengeschichte aufgegriffen und hat es nochmal fein getuned, heißt das, in der internen Sprache. Mhm. Und dieses Feintuning sagen die Distributoren einhellige Meinung in der Distribution. Dieses Feintuning hat eigentlich mit Value-Geschäft, was man stärken wollte, nichts zu tun. Und dann
Uns nur das Leben schwer.
Ja, es macht uns das Leben schwer. Und eine Aussage war, na ja, das ist halt einer aus der, also der Begriff ist ganz interessant, aus der Schüttgut-Fraktion. Aha. Aus der Schüttgut-Fraktion, sprich, der kommt irgendwie von PC oder Tinte Toner oder was. Und dem ist Value einfach zu kompliziert. Und der hat dann irgendwas drüber gebügelt, was relativ einfach ist, aber was das Value-Geschäft überhaupt nicht stärkt und was eigentlich den Wettbewerb unter den Distributoren zusätzlich anheizt
ja.
Und was nicht unbedingt dieses, also das Thema bei HP ist ja, wir wollen gewinnen gegen eine Dell, gegen eine Lenovo, gegen eine Acer, gegen eine Asus, wer auch immer da ist, oder gegen die Druckerhersteller.
Ja.
Und eigentlich stärkt man damit nicht das Team HP gegen das Team die anderen, sondern eigentlich fördert man, dass sich alle untereinander die Köpfe einschlagen und die Marge dann investiert wird in ich nehme mir gegenseitig HP-Projekte weg.
Genau.
Und
ich kaufe mir den Kunden.
Und dieser Verdacht liegt sehr nahe. Und ich glaube, die Umstellung von Backend auf Frontend ist ein sehr wichtiger Schritt. Das ist ja auch ein Schritt, den Mac Whitman immer propagiert. Mhm. Aber den möchte man doch bitte auch ein bisschen intelligenter umsetzen. Mhm. Dass das am Markt ankommt und nicht im eigenen Garten versandet, die Initiative.
Ja, man muss sich ja auch vorstellen, dass das natürlich immer einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Also was dort intern in der Distribution umgestellt werden muss.
Oh, es muss massiv sein.
Da sitzen ja mitunter auch ganze Teams drauf. Richtig. Da muss umstrukturiert werden. Ja. Das sorgt für wahnsinnig Unruhe.
Richtig.
Und kann da ganze Abteilungen mal über eine gewisse Zeit lang auch lahmlegen.
Es ist tatsächlich so, wenn man mit den Distributoren spricht, dann sagen die, die bei uns laufen die Telefone heiß. Sämtliche HP-Systemhäuser, die da unterwegs sind, sind total verunsichert, sagen, was müssen wir machen, was müssen wir berücksichtigen, wie läuft das in der Zukunft, wir verstehen es nicht. Und einige sagen, naja, okay, dann kalkulieren wir halt anders, das mit den, da müssen wir halt die Preise irgendwie anheben oder dann, das ist kein Problem. Und viele sagen, das ist unser ganzes Modell kaputt.
Ja.
Bei den großen Systemhäusern ist das natürlich sehr aufwendig, weil die sehr viel HP-Geschäft machen und sehr mit sehr unterschiedlichen Produkten. Aber die großen Systemhäuser haben ja immer Teams dahinter sitzen, die dann die HP-Buchhaltung, nenne ich das immer, die HP-Buchhaltung machen und die Projekte kalkulieren. Aber dann kleinere Häuser haben dann schon ein Problem. Mhm. Weil für die ist das ja eine unendliche Komplexität. Mhm. Und für einen Distributor ist das natürlich dann auch ein Ärgernis, weil er sagt, ich habe einen Wahnsinns Aufwand umzustellen. Ich fahre schlechter, weil das Modell halt nicht so richtig ausgegoren ist. Ich fahre schlechter und wie soll sich das alles rechnen? Wie soll das gehen?
Ja. Also das ist schon immer sehr gefährlich, gerade wenn so ein großes Unternehmen mit so einer Marktbedeutung und solche Programme Knall auf Fall sozusagen
umwirft.
Ne?
Richtig.
Und ich denke, das Hersteller tut immer gut daran, solche Programme sanft einzuführen. Also Übergangszeiten auch zu schaffen und die Partner rechtzeitig auch an Bord zu holen, die Distribution auch rechtzeitig an Bord zu holen, damit man das alles strukturiert vorbereiten kann.
Ja, und es ist doch tatsächlich so. Alle Distributoren engagieren sich im Moment im Value-Geschäft, um das Value-Geschäft zu stärken. Zwei machen das schon ewig, die Aslan und die Avnet. Und zwei rutschen halt sehr stark nach und haben zum Teil dann wirklich beträchtlich investiert. Mhm. Und das ist doch ein Schlag ins Gesicht.
Ja.
Ich meine, wie steh ich denn dann da?
Ja.
Und ich verstehe auch nicht, warum sich dann nicht jemand auf europäischer Ebene mit der Komplexität von Value-Geschäft beschäftigt. Ich meine, es ist erheblich komplexer als dieses normale transaktionelle Geschäft. Aber es wäre ja auch nicht Raketenwissenschaft. Und dann setze ich mich mit den Menschen halt mal hin und sage, okay, so sieht der Plan aus, sagt mal was und
genau.
Und dann, aber es geht nicht mit, sondern es geht gegeneinander. Und es ist anscheinend auch so, dass Deutschland selbst bei diesen Entscheidungen also so gut wie kein Mitspracherecht hat. Die können zwar was sagen, aber ob das dann gehört wird oder nicht, die setzen dann halt um.
Ja, klar.
Und wenn man bei HP nachfragt, dann sagt HP, naja, also so viel hat sich ja nun gar nicht geändert. Okay, schwer geschönte Darstellung. Und die sagen, klar, die brauchen jetzt alle, bis sich das einspielt, aber irgendwann spielt sich's ein und es stirbt keiner dabei und ja.
Macht sich schon ein bisschen einfach, ne?
Ja, das ist aber schon einfach. Aber was will ich als deutscher HP denn dazu sagen?
Ja. Ja, du bist ja nur ausführendes Organ.
Ich bin ausführendes Organ.
Du hast ja keinerlei Einfluss darauf, was dort gemacht wird.
Es ist schon wirklich schwierig. Mhm. Genau, dann haben wir das Thema nämlich auch mal. Und ich habe jetzt zum Thema HP, genau an dem Anschluss, habe ich noch einen interessanten Spruch. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, auf der Menno Harms, ihr kennt ihn noch, auf der Menno Harms einen Vortrag gehalten hat. Das war Das war eine,
jetzt im Aufsichtsrat.
Sitzt von jetzt im HP Aufsichtsrat von HP, Aufsichtsratsvorsitzender HP Deutschland.
War lange Zeit dort.
War lange Zeit da Geschäftsführer, und ist topfit. Also Menno Harms in blendender Laune, sehr guter Verfassung, hat zu HP-Partnern gesprochen und hatte dann auch gesagt, wo sieht er denn heute die Gefahren des Geschäfts, die es da gibt. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von früher, hat er gesagt, naja, früher haben wir viel produziert, das in den Markt gekübelt und dann, je mehr wir produziert haben, desto mehr Druck war drauf, dann hat der Markt das irgendwie schon aufnehmen müssen, dürfte man heute nicht mehr so machen, auf gar keinen Fall. Das war die eine interessante Geschichte, weil so sieht es heute im PC-Markt ein bisschen aus, allerdings nicht bei HP. Und die andere, auf die ich aber jetzt raus wollte, er hat gesagt, na, es gäbe da so eine Arbeitsteilung, die wäre nicht so richtig gut und die hätte zu tun mit den internationalen Zentralen der Unternehmen und den Landesniederlassungen. Und dann sagt er, es gibt ja diesen Spruch, think global, act local. Sagt er, der Spruch ist super und viele haben den dann tatsächlich so eingeatmet und praktizieren das so, dass man nach Möglichkeit lokal auch nicht mehr denken sollte. Das heißt, think global, global denkt und lokal hat das auszuführen und nicht drüber nachzudenken.
So schon ein bisschen Systemkritik.
Und ja, der Menno Harms hat da einen sehr klaren Blick drauf. Also er hat auch die Souveränität, das rüberzubringen. Der Mann ist eine tolle Erscheinung. Das ist wirklich eine tolle Persönlichkeit. Hat eine Wahnsinnsausstrahlung und sagt er, und also das beobachte ich immer öfter, sagt er, und das ist total schlecht. Das darf man nicht ändern, da muss man ändern.
Ja.
Sehr klare Worte.
Ja.
Passen ganz schön in diesen Kontext, obwohl er sich darauf nicht bezogen hat.
Alex, hast du denn da irgendwie was mitbekommen? Cancom ist ja auch ein großer HP-Partner, ist da irgendwie was im Gespräch?
Nee, ich weiß nur, dass die mit Cancom, alles was ich zu HP und Cancom weiß, ist, dass man jetzt ganz groß zusammen, das hat jetzt weniger mit den Themen zu tun, die du gerade angesprochen hast, aber dass man jetzt einige große Projekte vorhat, nämlich zum einen das Ende von Windows Server 2003.
Windows Server 2003,
genau, das ist eine der großen Geschichten.
Ja.
Und zum anderen plant man eine große Drucker-Kampagne in Unternehmen Mittelstand, also große Attacke.
Ink in the Office.
Ja, aber also vor allem ist dieses Windows Server 2003 steht jetzt ganz groß im Raum, auch für HP in den nächsten.
Ich glaube, das wird ein recht interessantes Thema werden. XP war ja schon dann doch noch ein richtig massives Thema, XP-Ablösung. Ich glaube, Windows Server 2003 wird auch ordentlich.
Mhm. Okay, dann können wir ja mal weitermachen im Programm sozusagen.
Ne? Distribution hatten wir noch die Also, wollten wir noch drüber reden, oder?
Also, sollten wir tun.
Okay.
Wir waren ja in Sourced auf Kirmes, da gab es ja ein paar Announcements.
Also klar. Andreas und ich, wir waren da auf der
Kirmes, ne?
Haben wieder nette Getränke getrunken und Frösche katapultiert. Das ist ja eine große Kirmes, für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn man nicht in Sourced ist, die größte Altstadtkirmes Europas. Also es ist nicht so wie auf anderen kleineren Städten, dass da so ein Rummelplatz ist, ne? Sondern die Fahrgeschäfte und die Getränkegeschäfte sind in den ganzen Gassen verteilt. Du gehst durch die Fußgängerzone und in jeder Ecke ist dann irgendwie ein Bütchen.
Ist sehr schön, wenn man mit dieser Gondel direkt vom Wohnzimmer am Marktplatz direkt vor so einem Wohnzimmerfenster entlang fährt in einem Meter Abstand.
Und dort wurden uns noch ein Update über den Cloud-Marktplatz gegeben.
Richtig.
Zuvor, bevor wir auf die Kirmes gegangen
sind. Richtig, Stefan Waldscheid.
Ja. Klaus, Cloud-Marktplatz heißt was?
Cloud-Marktplatz.
Was machen die denn da?
Ja, das ist ein Marktplatz in dem Sinne wie auch ein normaler Marktplatz, ein stationärer Marktplatz funktioniert, nur in der Cloud. Sprich, dort können Hersteller, Händler ihre Lösungen reinstellen. Und die werden dort vertrieben über den Cloud-Marktplatz. Da sind die ersten Hersteller an Bord, unter anderem Carbonite, hat wir schon angedeutet. Mhm. Aber auch Händler können dort ihre Lösungen vertreiben.
Sie hatten ein Systemhaus drin.
Genau, ein Systemhaus.
M-Börse oder so ähnlich.
Ja,
das Infrastruktur as a Service, denke ich.
Ja, das hatte schon gesagt, das Systemhaus, die wollten eigentlich einen eigenen Cloud-Service aufziehen. Das war aber zu komplex, hat er gemeint. Ne? Und dann sind sie in die Also Cloud reingerutscht. Choice heißt der Marktplatz übrigens. Und die Händler können sowohl den Cloud-Marktplatz nutzen, um ihre Lösung an ihre Endkunden zu vertreiben, also nur in die Richtung an ihre Endkunden oder an alle potenziellen Endkunden, aber auch nutzen, wenn sie eine spezielle Zertifizierung haben, über andere Händler von ALSO, also über alle ALSO-Händlerinnen die Lösung zu vermarkten. Also praktisch den gesamten Distributionskanal von ALSO dann nutzen zu können.
Das Interessante an der Lösung ist das Backend. Die hatten ja eine Cloud-Bude gekauft im Anfang des Jahres.
Nervogrid,
genau, einen finnischen Laden.
Da basiert das drauf.
Genau. Und du kannst tatsächlich über den Cloud, auf dem Cloud-Marktplatz, der Walscheid hat es ein bisschen vorgeführt, kannst du Cloud-Services zusammenklicken. Also das geht wirklich mit Drag and Drop und kannst sagen, ich brauche Backup für 5 Mitarbeiter und ich brauche E-Mail-Postfächer für 7, also je nachdem, was da drin ist. Und kann das dann sofort als Angebot generieren an meinen Kunden. Und wenn der Kunde das nimmt, kann ich sofort freischalten. Und das Backend kümmert sich sowohl um die Konfiguration als auch um die ganze Abrechnerei. Mhm. Das heißt, du hast nur noch minimalen Aufwand, irgendwas zu treiben. Mhm. Sprich, du bist als Händler beziehungsweise als Systemhaus kannst du deinen Kunden beraten und gucken, was der braucht und kannst dem wirklich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit das Angebot und dann auch den funktionierenden Service zur Verfügung stellen. Das sah sehr geschmeidig aus. Die sind jetzt im Beta-Betrieb und man muss mal schauen, wie das dann akzeptiert wird. Sie hatten, wie viel, ich glaube, 12 Häuser haben die drauf, die da schon Transaktionen, 12 oder 20, weiß ich nicht mehr, die da schon Transaktionen machen und mit dem Teil testen. Also das sieht wirklich sehr spannend aus.
Okay. Wie weit sind denn die anderen? Hört man wenig, ne?
Ehrlich gesagt hörst du gar nichts.
Nee. Ingram Micro habe ich gerade mal überlegt, dadurch haben wir gerade die Umsatzzahlen von Q3 weltweit geholt. Die haben in Amerika zumindest, also global ausgewiesen, dass sie im dritten Quartal den Cloud-Umsatz um 100% erhöht haben. Aber in Deutschland. Da
kennen wir aber die Basis nicht, ne?
Da kennen wir die Basis nicht, aber das zumindest wissen wir, die machen Cloud-Geschäfte in den USA und die Cloud-Geschäfte wachsen. Na klar wird die Basis niedrig sein, das schreit. Aber in Deutschland hört man diesbezüglich, glaube ich, wenig, sei es an mir
vorbeigegangen. Da hörst du gar nichts. Die Arrow hat doch so eine Plattform, aber ich weiß auch nicht, ob die Plattform tatsächlich so viel macht, weil dieser gesamte Backend-Prozess, den die Finnen da modelliert haben, das muss schon was ziemlich Einmaliges gewesen sein. Mhm. Über den hatten sich dann, als die das in Bochum auf der Hausmesse vorgestellt haben, haben sich etliche, auch selbst große Hersteller, sehr, sehr positiv geäußert.
Ja, ich glaube, da haben sie
schon sehr weitgehend
guten Zukauf gemacht.
Jo. Die Daten übrigens, weil wir ja vorhin mal über Dropbox gesprochen haben, also die interessieren sich dann schon dafür, wo die Daten sind. Die arbeiten tatsächlich mit Choice auch mit der Telekom zusammen. Das heißt, die sind bei der Telekom irgendwo im Rechenzentrum. Das ist eine recht große Zusammenarbeit.
Okay.
In dem Zusammenhang kann ich vielleicht von dieser Plattform erzählen. Diese German Business Cloud, die jetzt in den letzten Tagen aufgemacht hatte, weil da steckt auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell dahinter. Da geht's einfach, das sieht sich an nicht als Marktplatz, sondern das sieht sich als Katalog, der erstmal in dem ersten Schritt, also unter www.germanbusinesscloud.de 50 bis 60 Cloud-Lösungen katalogisiert und entsprechend zugänglich macht. Voraussetzung, dass man dort gelistet wird, ist, dass man klare SLAs hat und eben auch diese Lösung direkt und leicht zugänglich machen kann an Endkunden, also B2B natürlich. Und es können auch Dienstleister.
Und die Rechenzentren in Deutschland sind, oder?
Das ist nicht unbedingt voraus. Es wird aber gekennzeichnet. Also
es ist German Business Cloud.
Genau, aber es wird einfach nur gekennzeichnet. German Business Cloud vergeben dann auch Zertifikate. Dahinter steckt das Cloud-Ökosystem. Das ist ein Verband an Cloud-Unternehmen. Auf jeden Fall können dort auch in dem German Business Cloud kann jedermann sich einstellen, auch Dienstleister, die also quasi ergänzende Services zu Office 365 beispielsweise jetzt bieten. Mhm. Das ist aber nur die Vorstufe. Das Ganze wird also betrieben und betreut von zum einen Frank Thörling, der ja auch früher bei ALSO war, und Guido Wirz.
Ah, ja.
Der ist
ja
da auch, soweit ich weiß, mit zumindest involviert. Und das ist auf jeden Fall nur die Vorstufe, denn man möchte da mit auf dieser Basis ab früher kommenden Jahres mit der German Business Cloud dahinter und der ganze Logistik, die da abgemacht wird mit den Mitgliedern, Rechenzentren angehen und auch größere Dienstleister als geschlossener Business App Store, den die wiederum gewaltlabelt oder wie auch immer ihren Kunden ergänzend zu den eigenen Dienstleistungen anbieten können. Mhm. Das ganze, die ganze Logistik, Billing, SLAs ist da alles mit drin. Das heißt, man wird also quasi mit auf Basis dieser German Business Cloud befähigt, so einen Marktplatzkatalog an Business Apps auch seinen Kunden weiter mit anzubinden, damit die Leute halt quasi nicht nur die IAS und PAS Dienstleistungen vom jeweiligen Anbieter in Anspruch nehmen, sondern auch gleich noch die Software dazu buchen können.
Ja.
Und das Ganze hat ziemlich viel Hand und Fuß, weil es halt so von Leuten auch gemacht worden ist, die aus dem Channel sind und die den Multi-Channel-Vertrieb gut kennen und auch ist insgesamt, also jetzt diese German Business Cloud, wenn man sie sich mal anguckt, schon auch recht ansprechend gemacht. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch insgesamt, was diese Dinge angeht und bin dann mit Sam und Andreas, dass man da, wenn dann sehr, sehr stark drauf gucken muss, wie die gemacht sind. Und in dem Falle halte ich das für ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass so manches Rechenzentrum ein Problem damit hat, dass die halt einfach bei der Software aufhören. Also dass man halt quasi nur Plattformdienstleistungen anbieten kann und nicht auch noch gleich Service. Ja, genau, und Software. Mhm. Und insofern könnte das ein ganz interessantes Geschäftsmodell sein.
Mhm. Und da klickst du dir das im Prinzip auch einfach zusammen?
Das würde man sich dann zusammenklicken, genau. Also jetzt ist aktuell ist es halt ein Katalog und der soll es auch so bleiben, aber auf Basis dieses Katalogs, dahinter werden eben diese ganzen logistischen Prozesse auch abgesprochen mit den Cloud-Anbietern, ist man dann eben in der Lage, quasi diesen Katalog auch seinen Kunden wiederum anzubieten als Systemhaus jetzt zum Beispiel als großes und dann entsprechende Margen einzufangen und dann eben auch zu sagen, das ist aber jetzt nicht von der German Business Cloud, sondern das ist mein persönlicher Katalog, den ich vielleicht auch vorsortiert habe oder entsprechend gebrandet habe.
Ja, okay. Wunderbar. Irgendein Handy. Da die ganze Zeit. Ja. So, über was wollen wir als nächstes sprechen? Was ich ja interessant fand, war, dass ich seit langer, langer Zeit Tolino mal zu Wort gemeldet hat.
Ach nee.
Tolino, wir erinnern uns, ist Anbieter von E-Book-Readern, quasi das Pendant oder das Gegenstück, der Gegenentwurf, der deutsche Gegenentwurf, um es noch genauer zu sagen, zum Amazon Kindle. Und sie hatten hier eine Pressemitteilung rausgegeben, in dem sie gesagt haben, dass sie Amazon Kindle erstmals überholt hätten. Man muss dazu sagen, Tolino ist ja ein Zusammenschluss mehrere Anbieter sozusagen, die sich alle auf Tolino geeinigt haben. Und da ist ja Libri mit an Bord und viele, viele andere, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Und da wurde also gesagt, dass im dritten Quartal 2014 erstmals Amazon im Verkauf von E-Book-Readern überholt hätte, was jetzt natürlich nach einer tollen Erfolgsgeschichte sich anhört. Ich habe mir dann aber sofort die Frage gestellt, woher kennen die bitte oder auch die GfK, die diese Studie herausgebracht haben, bitte die Absatzzahlen von Kindle in Deutschland von Amazon? Also, weil es wird nicht ausgewiesen. Also Amazon weiß diese Zahlen überhaupt nicht aus. Und die haben sich da einfach munter was, ja, und das kam dann letztlich auch raus, also hat sich dann jemand nochmal die Mühe gemacht, um dann nochmal ein bisschen genauer reinzuschauen. Und dann merkt man dann doch, wie das alles so langsam dahin bröselt. Ne? Also da hat man sich doch einiges schön gerechnet. Und ob das jetzt tatsächlich so ist, ist also wirklich extrem zweifelhaft. Weil da mit irgendwelchen Schätzungen zu arbeiten, die ja jeglicher Basis sich entziehen, weil es einfach keine verlässlichen Zahlen darüber gibt, was Amazon in Deutschland absetzt.
Wie will man den Amazon-Absatz auch schätzen?
Wie will man den auch schätzen? Also die haben zwar angeblich hier irgendwie eine Umfrage gemacht unter irgendwelchen Kunden und so weiter, ne, aber das ist halt alles schon irgendwie eine sehr zweifelhafte
Herangehensweise. Man müsste in China mit dem Produzenten sprechen. Mhm.
Ja.
Wenn der was sagt.
Apropos, wenn man die gut kennt. Apropos Amazon, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, das fand ich ganz interessant, hat jetzt nichts mit dem Kindle zu tun, aber dass die Amazon Web Services, das hat zumindest der AWS-Chef gesagt, der weltweite, dass die mal irgendwann, dass es einige geben würde bei Amazon, die davon ausgehen, dass man mehr Umsatz mit Cloud, sprich AWS künftig macht, als mit dem E-Tail-Geschäft. Mhm.
Ja.
Das fand ich schon interessant, vor allen Dingen gerade heutzutage, jetzt ist es noch 70 Milliarden, schätzt man, oder 70 Milliarden, das ausgewiesen ist der jährliche Handelsumsatz. AWS veröffentlicht keine Zahlen. Da wird vier, sagen einige, ne?
Milliarden. 4 bis 5 Milliarden.
Also ist da noch, ganz schön Luft nach oben, ne?
Ja.
Aber schon interessant und auch interessant fand ich es in Deutschland. Seitdem dieses Rechenzentrum in Frankfurt jetzt haben, wird ja auch richtig mehr Gas gegeben, ne? Die suchen, die wollen einen Channel aufbauen und gehen jetzt noch mehr in die Öffentlichkeit. Es war immer recht ruhig. Klar, die hatten ihre Nutzer hier auch und auch recht viele schon. Aber so richtig die Marketingmaschine bei AWS, war mein Eindruck, lief hier noch nicht so an. Mhm. Und das ändert sich jetzt auch scheinbar.
Also ja, ich glaube, wir hatten das letzte Mal sehr ausführlich über Amazon gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es nachgehört hattest. Ja. Und haben ja da festgestellt, dass ja die Umsatzkurve von Amazon über die Jahre hinweg exponentiell nach oben gegangen ist. Also das ist ja irre, wie die zugelegt haben. Im Gegensatz die Verlustquartale oder die Quartale, wo sie mal ganz leicht Gewinn gemacht haben, also die schrammen da ja immer so an der Nullgrenze entlang. Und da ist ja viel Diskussion darüber entstanden, ob das ein gesundes Wachstum ist oder kein gesundes Wachstum ist. Und Bezos fährt ja seit Jahren diesen Stil. Und dem ist ja auch völlig wurscht, was die Börse dazu sagt. Der kümmert sich hier überhaupt nicht drum. Und als ich das gelesen habe, Markus, fand ich auch eine ganz interessante Geschichte, weil Bezos weiß das natürlich. Also ich denke schon, dass er dieses ganze AWS-Geschäft natürlich ein Stück weit auch noch mit ins Kalkül zieht. Weil perspektivisch gesehen wird ihm das ganz schön was einbringen. Weil das ist wirklich Servicegeschäft mit ständig wiederkehrendem Geld, was reinkommt in die Kasse, wo er sich nicht großartig drum kümmern muss. Aber es ist halt über Jahre hinweg zunächst mal ein Invest, Rechenzentren aufbauen, die Services an den Start bringen und so weiter und so fort. Aber die sind ja da unbestritten wirklich extrem gut unterwegs. Also auch Top-Services, die anbieten, das suchst du überall anders. Und von daher ist das tatsächlich nicht zu unterschätzen. Es war ein ganz guter Hinweis von dem, dass der das mal so auch ein bisschen klar angesprochen hat. Ja.
Was man sich halt immer anschaut, und das erklärt natürlich auch die Prognose, die schauen sich halt immer an, wie groß ist der IT-Markt? Mhm. Und der IT-Markt ist ja beliebig groß. Und dann gucken sie, was ist unser Potenzial da drin?
Beliebig, ja.
Beliebig. Ja. So wie Bücher können die niemals verkaufen.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch das Erschreckende. Weil ich meine, bei Google ist das ja genauso. Mhm. Die gucken ja genauso.
Ich hatte vor kurzem ein Interview.
Exakt dasselbe.
Ein Interview mit dem AWS Deutschland-Chef, weil du gerade Bücher sagst, der hat gesagt, wir machen jetzt groß in Cloud auch in Deutschland mehr. Das ist natürlich auch für uns ein bisschen schwierig. Wir sind ja nur ein kleiner Buchhändler.
Hat er gesagt?
Ja.
Ja, sensationell. Mhm.
Aber wenn du von dir selbst sagst, dass du sehr klein bist, dann bist du schon recht groß, ne? Sonst sagst du nicht.
Ja, ja.
Oh Gott, ich bin ja so klein.
Stapeln Sie bitte noch tiefer.
Mit dem deutschen AWS-Chef ist ja mit wem hast du da gesprochen?
Martin Geier.
Martin Geier. Ja. Ja. Ganz interessant übrigens. Ich hatte mich mit ihm unterhalten und dann habe ich ihm auch mal ein Gespräch und hatte ich ihm mal einen Vorschlag gemacht, dass er mal mit den IAS-Diensten möglicherweise in Deutschland mal über die Distribution probieren sollte. Und da war er ganz interessiert. Da hätte ich ihn auch eine ganz interessante Idee gebracht.
Ja, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, Dell hat damals auch keine ernst genommen. Und weil die nur direkt Vertrieb gemacht
haben. Also ich stelle mir nur gerade vor, dass jetzt Ingram Micro führt dann eben noch ein paar Instanzen von, ein paar Windows-Instanzen im Portfolio, kann man sie noch dazu buchen.
Er hat auch gesagt, Cancom braucht ja auch nicht jetzt groß die eigene Cloud, können sie auch bei uns machen.
Ja. Also ich glaube auch.
Würde die schon alle nehmen, ne?
Ja, klar.
Glaube ich auch.
Es gibt ja auch andersrum so manches System aus, was da sich auch ganz gut vorstellen könnte da.
Es jetzt, gibt einige Systeme, also die ihre ganzen Cloud-Lösungen bei AWS gehostet haben. Also es steht zwar meistens dann verschämt und klein noch irgendwo bei denen auf der Webseite drauf, aber ich glaube, dass die Zeit kommen wird, da AWS ein Gütesiegel wird.
Ich kann trotzdem nur sagen, ich hatte ja mal einen Streit
mit sein Handy hier noch an.
Ich hatte mal einen Streit mit Amazon. Weil ich damals für die Channel Partner sehr ausführlich darüber berichtet habe, wie schwach der Channel ist. Mhm. Und dann haben die mich halt konfrontiert und haben also sich beschwert über meine Story bei Channel Partner. Sie hätten ja ein großes Partnernetzwerk und das, was in der Tat richtig ist, weil sie haben etliche Technologiepartner. Sie haben aber in Deutschland...
Das ist der Klassiker.
Ja,
das ist
der Klassiker. Der Klassiker, ja. Nee, also sie haben aber 30 Vertriebspartner und die haben tatsächlich so einen Partnerlokator auch irgendwo versteckt auf der Seite. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe alle 30 Systemhäuser angeklickt. Und von den 30 Systemhäusern war bei ungefähr 27 nicht zu erkennen, dass die Amazon-Partner sind. Mhm. Die haben nur, wir haben die beste Cloud für sie und das günstigste und das flexibelste. Mhm. War aber nur, wenn dann, extremstens versteckt. Und damit habe ich sie eben konfrontiert und jetzt auch gerade im Vergleich zum Wettbewerber Microsoft mit Azure natürlich, die ja natürlich da ganz anders rausgehen. Und dann hieß es halt, ja okay, also das liegt halt in unserem Geschäftsmodell, aber wir sehen das schon auch, dass wir das ganz anders aufbauen wollen. Wir haben ja eher Consulting-Partner und da geht man mit unserer Brand nicht so raus. Also
das ist auch der Klassiker.
Ja.
Das ist auch der Klassiker. Wenn du fragst, wir haben Distributoren. Gibt's ja so Hersteller. Ja, wer sind die? Siemens. Siemens ist unser Distributor. Okay.
Also das ist so ein bisschen, also ich glaube, da arbeiten die jetzt schon sehr extrem dran, aber da hängen sie halt einfach noch ganz klar.
Kannst du vielleicht mal dein Schaubild nochmal zeigen?
Irgendwann muss man sein Handy ausmachen. Das knattert das hier die ganze Zeit. Die müsst ihr einfach ausmachen. Alles andere hilft nicht.
Es gibt ja so ein berühmtes Schaubild von Andreas, was er dann, was er immer gerne,
ich hab
was
das ich auch immer,
vor, ich hab das, ja, vor 30, 40 Jahren, was du mir gezeigt hast, ich weiß nicht,
genau, ewig her. Ja. Das ist schon.
Das ist der Hersteller, dann der Distributor und dann die 50 Partner.
50 Jahre her, dass ich das gemacht habe.
Unklar.
Ja, das haben wir damals
nach wie vor
für die ganzen neuen Kollegen gebraucht, die an Bord gekommen sind. Die
Evergreen.
Und halt alle nicht gewusst haben.
Absolut.
Ich habe es dann fortgeführt.
Wie funktioniert eigentlich der Handel?
Es ist ja auch nicht, es ist ja auch kein triviales
Thema. Nein, ist es ja auch nicht.
Als zweistufiger Vertrieb und dann mal umdenken in den Zielgruppen, das ist
schon schwierig.
Ja, das ist für viele ist das eine Herausforderung und ich kann das gut verstehen.
Ja, absolut.
Deswegen habe ich mir das mal aufgemalt und deswegen habe ich das, was mir geholfen hat, dann geteilt.
Ja, genau.
Damals schon. 40 Jahre her.
Richtig.
Wahnsinn. Die Zeit geht schnell.
Zeit vergeht schnell. Das stimmt wohl. So, dann schauen wir mal weiter in der Themenplanung. Wir sollten vielleicht mal in Richtung.
Darf ich mir mal einen Kaffee holen?
Ja,
hol dir. Oder sagt man das nicht so?
Nee, hol dir ruhig einen
Kaffee. Pass auf, das Kabel ist nicht so lang.
Über was ich ganz gerne sprechen würde, ist, weil wir das Unternehmen gerade vorhin mal so ein bisschen angesprochen hatten, ist Dell. Und zwar deswegen. Jetzt muss ich hier erstmal schnell eine Kapitelmarke setzen. So, zack.
Geht das so einfach inzwischen?
Das geht so einfach. Ein Klick und.
Ich bin ja echt ganz fasziniert, wie einfach diese ganzen Softwaregeschichten hier geworden sind für die Aufnahme.
Ja, das stimmt.
Ich sitze hier so.
Man muss aber können. Man muss das können.
Ich sitze so neben Christian und schaue so schräg quer ab auf sein Notebook und da passiert gar nicht so richtig viel. Das geht irgendwie so mit ganz minimal und früher hatten wir so ein großes Mischpult richtig, hier stehen und also Wahnsinn.
Ja.
So unfassbar.
Ja, ist alles schon
deutlich. Technischer Fortschritt ist.
Obwohl das Mischpult was hergemacht hat.
Das Mischpult hat echt was hergemacht.
Auf den Fotos ist es ja auch immer noch zu sehen.
Gut.
Ja.
Also ja. Da lebt es weiter.
Das lebt weiter.
Ja.
Richtig. Also am 4. bis 7. November fand die Dell World statt in den Vereinigten Staaten. Und es war die erste große Veranstaltung von Dell, ziemlich genau ein Jahr nachdem das Unternehmen von der Börse gegangen ist. Michael Dell ja viele Partner zusammengerufen, die bitte mithelfen, das Geld zusammenzubringen, dass man von der Börse runter kann.
Ja.
Das waren ja immerhin 25 Milliarden, die er selber da mit reingesteckt hat. Er als Person und hatte dann natürlich viele andere Geldgeber auch noch gebraucht, aber ist jedenfalls
erfolgreich gewesen. Damals hatte sich jeder an den Kopf gelangt, hat gesagt, der hat da einen totalen Knall. Was macht denn der da eigentlich? Warum versucht er jetzt auf Teufel komm raus, sein Unternehmen von der Börse runterzunehmen? Die werden sich da total verheben. Und das wird ihnen alles nicht gelingen. Jetzt ist ein Jahr vorüber und wenn man jetzt mal so ein bisschen reinschaut, was ist eigentlich in diesem Jahr alles passiert und ist es hoch, hoch spannend. Also zum einen, Dell hat es geschafft, binnen diesem einem Jahr seinen Umsatz an PCs weltweit um 10% zu steigern, was also in dem Markt schon eine beachtliche Leistung ist. Und alleine in den USA sind sie um 25% gewachsen im letzten Quartal im PC-Geschäft. Das ist also schon eine tolle Leistung. Haben damit also deutlich mehr geschafft als die nächst beiden Mitbewerber. In der Zeit, in der andere Unternehmen wie beispielsweise IBM sein 486er-Geschäft, Servergeschäft verkauft an Lenovo, hat Dell nochmal massiv dort rein investiert in das Servergeschäft und auch dort sind sie sehr gut unterwegs und sind auch gewachsen. Und man kann jedenfalls feststellen, das war die einhellige Meinung von Leuten, die auf der Dell-Welt gewesen sind und auch in der Berichterstattung, die man darüber gelesen hat, dass Dell dieses eine Jahr offensichtlich sehr, sehr gut getan hat. Man hat den Eindruck, dass Michael Dell es sehr wohl versteht, die Company oder Dell wieder dorthin zu bringen und all die Freiheiten, die er sich eingekauft hat, dadurch, dass er nicht mehr an der Börse ist. Und wir wissen, Unternehmen wie HP, wie massiv die unter Druck stehen und das alles nicht machen müssen. Und da hat sich halt der Michael Dell auch hingestellt auf die Bühne und hat er gesagt, der Einzige, dem wir jetzt noch verpflichtet sind, ist der Kunde. Und da sagt er natürlich etwas, was ich auf den ersten Blick so als lapidare, einfache Botschaft anhören mag, aber da steckt schon sehr, sehr viel dahinter und er hat es dann auch begründet, wieso und weshalb und was sie dort vorhaben. Also die Analysten sagen auch, Dell oder Michael Dell schafft es wieder oder hat es schon ein Stück weit gut geschafft, wieder ein schlagkräftiges Unternehmen an den Start zu bringen. Dell investiert sehr, sehr viel Geld in R&D, also in Entwicklung, in Technologieentwicklung. Man konnte wohl hinter der Bühne und hinter den Vorhängen, wie so üblich, auch viele neue Produkte sehen, die Dell dort gezeigt hat. Und da seien hochspannende Sachen dabei, unter anderem eben Appliances, die sowohl Storage als auch Network als auch Servereinheiten in einem vereinen. Dell geht wohl sehr stark in Richtung Infrastrukturgeschäft. Mhm. Sie gehen sehr, sehr stark in Richtung Cloud, also Infrastruktur auch für Cloud-Dienste, weniger in dem Bereich, wie es einige vermuten oder andere jetzt gehen, im Bereich Wearables und Smartphones und ähnliches. Dell hat beispielsweise kein Smartphone. Mhm. Und das scheint ihnen wohl richtig gut zu gelingen. Ich meine, sicherlich hat ihnen der PC-Markt oder Business-PC-Markt im Besonderen natürlich ein Stück weit in die Hände gespielt. Aber sie haben auch gute Zukäufe gemacht, im Softwarebereich könntet gute Lösungen anbieten. Und insofern sehen also viele die wieder erstarkt und glauben, dass wir im nächsten Jahr, vor allen Dingen im nächsten Jahr noch sehr, sehr viel von Dell hören werden. Und das fand ich mal ganz interessant, dass Michael Dell eben schon ein wirklich genialer Geschäftsmann ist, der es ja damals nicht nur geschafft hat, so ein Unternehmen aufzubauen, sondern auch weitsichtig genug ist und mutig genug ist, diese komplette Company wieder von der Börse zu nehmen und nochmal neu zu erfinden. Ja. Finde ich eine stolze Leistung. Ja. Und denke, das muss man auch mal muss man einfach mal erwähnen.
Ja, weil die Übernahmeschlacht vorher, also diese Auseinandersetzung, die es vorher gegeben hat, hat Dell ja auch nicht einfach gemacht.
Nein, hat's überhaupt nicht.
Das von der Börse zu nehmen, es war ja ein in der Öffentlichkeit ausgetragener Kampf von Investoren, der wo sehr viel mit Dreck geworfen wurde und
ja,
das war echt nicht wirklich lustig. Wobei man auch sagen muss, im PC-Markt in Deutschland hat Dell im aktuellen Quartal laut IDC keinen Boden gut gemacht, sondern ist wirklich stagniert auf hohem Niveau, aber ist stagniert
ja,
und etliche andere haben zugelegt. Mhm.
Auffällig finde ich auch noch bei Dell, seitdem sie von der Börse sind, dass sie das hohe Lied des Channels schon deutlich lauter singen als
machen in den sie
Vorjahren. Ne?
Also ja, absolut.
Der Michael Dell redet ja fast nur noch über den Channel.
Ja. Und auch das sind die Investitionen, die jetzt geplant sind für das nächste Jahr in Richtung Channel, sind dann nochmal deutlich angehoben worden. Da gehen ja jetzt, glaube ich, 125 Millionen Dollar werden nur in Channel-Aktivitäten investiert. Und das ist schon ein ordentlicher Posten.
Die Hälfte des Umsatzes weltweit soll über einen Channel laufen. In Deutschland sogar haben sich sogar noch mehr vorgenommen, 60%.
Ne? Ja. Also wobei, was ja dann oft passiert. Und da muss man dann wirklich mal abwarten, wie es dann in den Zahlen am Ende rausgeht. Was ja oft passiert ist, wenn du Channel Shift machst, dann shiftest du Business, was du ohnehin machst, in den Channel aus verschiedensten Gründen und shiftest das zu den Partnern, weil du die Vertriebler anders provisionierst, weil die den Channel jetzt mit in die Projekte reinnehmen und. Also die interessante Frage ist, wenn das Business mal hin und her
geschiftet ist. Also für die Hörer kurz, die im Hintergrund hören,
die Kaffeemaschine
von Alex. Das ist die Kaffeemaschine, genau, das ist die
Nespresso-Maschine,
die hier rattert. Das ist nicht irgendwie der Presslufthammer.
Okay. Obwohl hier Baustelle im Haus ist. Oder im Vordergebäude immer noch.
Ja,
genau. Also die interessante Frage wird ja dann sein, wenn wir damit durch sind, das heißt, wenn sich das Geschäft sortiert hat und direkt dann das ist, was nur noch direkt ist und bleibt und der Rest dann Channel ist, inwieweit der Channel dann den Impact hat und das Ding wirklich nach vorne bringt. Wie viel additionelles Geschäft entsteht, das ist mal abzuwarten. Ich bin mal gespannt, wann das soweit ist. Im Moment ist man anscheinend noch am Sortieren und Shiften. Das ist bei anderen Herstellern ja auch schon passiert. Die Lex Mark, Druckerhersteller, hat vor etlichen Jahren sehr viel Geschäft dann auch in die Distribution geschiftet. Das wurde dann auch indirekt gegangen. Ja. Aber das ist ja kein neues Geschäft, das ist ja bestehendes Geschäft, was einfach anders abgewickelt wird.
Ja.
Also da muss man dann schauen, wie es rausgeht. Allerdings, die Entwicklung ist positiv. Ich hätte das im Leben nicht gedacht, dass Dell sich mal hinstellt und sagt, Channel über alles.
Mhm.
Wahnsinn.
Mhm. Früher haben wir Schimpfe gekriegt, wenn wir geschrieben haben, dass die über Partner gehen, ne?
Ja.
Die hatten ja damals schon ein paar Systemhäuser, die unterm Radar gearbeitet haben mit Dell, ne? Ohne da mit einem Dell-Partner-Logo auf der Stirn rumzulaufen. Und wenn wir da mal geschrieben haben, Dell geht schon über einen Channel und sowas, da gab es dann immer gleich eine E-Mail, wo wir freundlich darauf hingewiesen wurden, dass Dell ja doch eine Direct-Company ist.
Und sowas
Dell war Feindbild.
Ja.
Also
ja, ein System.
Ja, und eine Computer-Reseller-News war Feindbild für Dell.
Ja.
Und also wenn die da positiv erwähnt worden sind, dann fanden die das schlecht.
Und es haben aber auch Hände, als wir dann geschrieben hatten, mal, dass das Dell da auch schon erstes Systemhaus ja hat, mit denen man in Deutschland zusammenarbeitet, hat ein Systemhaus geschrieben, wie heißen die Verräter, ne? So war das damals. Also
ich hatte auch mal getitelt, Dieter Kondek ist ja von ehemals C2000 Gründer.
Computer 2000,
Dieter Kondek ist ja mal zu Dell gewechselt und dann hatte ich auch getitelt, Kondek wechselt auf die dunkle Seite der Macht. Das war übrigens derjenige, der die ersten Dell-Systemhäuser ernannt hat, war Achim Berg.
Richtig, ja.
Achim Berg, ja. der damals bei Dell fürs Notebook-Geschäft verantwortlich war. Ja. Der hatte die ersten Systemhäuser ernannt. Das ist in grauer Vorzeit gewesen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich schon lange her.
Genau, der jetzige Vorstand bei Bertelsmann Avato.
Avato, richtig.
Vorher war Vizepräsident des Telekom.
Ja. Wahnsinn, ja. 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 Also der hat das indirekte Geschäft bei Dell irgendwann mal
erfunden.
Ja. Ja, absolut.
Ja, da haben wir Dell auch mal wieder ein bisschen unter die Lupe genommen und es ist zumindest mal sehr interessant zu sehen, welche Freiheitsgrade ein Unternehmen gewinnt, wenn es nicht mehr an der Börse ist und einem Unternehmer zur Seite hat oder ein Unternehmen von einem Unternehmer geleitet wird, der eben auch gute Ideen hat und das Geschäft auch versteht. Und das kann durchaus zum Wettbewerbsvorteil gereichen.
Ja, das würde ich auch so sagen.
Weil Unternehmen wie HP oder IBM, die sind dann natürlich in einem sehr engen Korsett, weil die Börse natürlich da schon viele Vorgaben macht.
Wobei, was ich wirklich erstaunlich finde, ist, gerade im Fall HP und lange Zeit auch bei Amazon, wie doch handlungsfähig man ist, wenn man vernünftig kommuniziert und dann den Aktionären den Kurs vernünftig rüberbringt, wie die McWhitman das zum Beispiel macht, oder wie Bezos das bei Amazon über lange Zeit
gemacht hat. Ja, oder Tim Cook.
Oder Tim, ja, okay. Ja, aber absolut. Also wie frei man sich doch dann plötzlich bewegen kann, wenn man wirklich sich auf das Spiel einlässt und sagt, okay, jetzt sind wir mal nicht kurzfristig, sondern wir geben mal eine langfristige Perspektive. Wir schauen, dass wir es fulfillen.
Gut, bei
wenn du
bei
das Amazon vermitteln kannst, du musst dann halt die ganzen Analysten überzeugen, dass das so gut ist und so weiter. Ja. Du bist halt jedem Rechenschaft schuldig.
Du musst ständig, halt, ne? Du musst dich halt erklären.
Du musst dich ständig
und überall erklären.
Aber wenn du es nicht tust, dann holst dich
ein. Zumindest droht dir dann keine, wenn du nicht von den Analysten abhängig bist, droht dir auch keine Aufspaltung. Das wollen die ja von, die wollen jetzt ja alles aufspalten, ne?
Ja, ja.
VMware soll von EMC weg, Symantec ist aufgespalten.
Symantec wird aufgespalten,
alles aufspalten. Wird
aufgespalten, ja. IBM spaltet ab. Ja. Aber wir haben doch letztes Mal hatten wir doch schon diese
Spalter-Sendung.
Ganz genau.
So, dann lass uns das nächste Thema angehen. Ihr schaut mal selber mit drauf, bisschen auf den Themenplan, ob etwas dabei ist, über das ihr
sprechen
möchtet.
Ich hätte ein Thema, was da noch nicht draufsteht, da würde mich gleich bloß eure Einschätzung interessieren.
Okay.
Weil wir es gerade von Dell hatten, wird sich's anbieten. Ich habe gerade einen Beitrag geschrieben, wo ich darüber spreche, dass es das so aussieht, als würde sich das Client-Geschäft, also was weiß ich, PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets, bla bla bla. Das Arbeitsplatzgeschäft, also Ausstattung von Arbeitsplätzen, zunehmend abkoppeln vom Infrastrukturgeschäft. Ausgangspunkt war eine Diskussion mit dem Systemhaus. Wir hatten gesprochen über Herstellerstrategien.
Ja.
Und dann sagte der, also ich bin mittelständisches Systemhaus, ich habe viele mittlere und kleine Kunden. Und wenn mein Hauptlieferant keine Server hat, dann ist das für mich doch richtig doof, weil ich habe da Anwälte, die brauchen halt PCs und Server. Ich habe mittelständisches Unternehmen hier, der braucht PCs und Server. Und ich wenn mein Lieferant keine Server hat, dann bringt mir das ja nichts.
Komme ich nicht ins Geschäft mit denen.
Richtig. Und dann sag ich zu ihm, ja, aber ist das nicht ein Thema, was genau du hast? Also ich kann das total gut verstehen. Und der hatte mit Kollegen auch drüber gesprochen. Und dann sage ich, aber ist das nicht ein Thema, was du hast aufgrund deiner Kundenstruktur? Ist es nicht so, wenn die Unternehmen nur einen Tacken größer sind, dass sich Infrastruktur und Arbeitsplätze deutlich auseinanderentwickeln? Trennt
sich dann plötzlich, ja.
Und dass du tatsächlich, und bei ganz kleinen Unternehmen übrigens auch, also beim Unternehmen wie bei uns, ist Infrastruktur überhaupt kein Thema. Mhm. Also bei uns gibt es Arbeitsplätze und die Infrastruktur ziehen wir uns irgendwo.
Ja.
Und bei ganz großen Unternehmen ist eigene Infrastruktur und zusätzlich, man zieht sich die Infrastruktur irgendwo aus der Cloud. Und das war eine ganz interessante Diskussion. Und sein Fazit war dann, na ja, das stimmt wohl, aber in seinen Kunden stimmt's halt noch nicht. Aber generell geht die Tendenz dahin. Und der sagt dann auch, also generell geht die Tendenz wahrscheinlich in ein paar Jahren dahin, du kommst mit deinem Handy in die Firma, dein Handy connectet sich, die Rechenleistung, die du für die Firma brauchst, geht aus dem Handy und du brauchst nur noch den dummen Monitor, der halt dann vom Handy abzieht. Und dann wären wir auch wieder so weit, also er sagt dann, PC ist dann, hat sich dann total gegessen, das Thema. Und der sagt dann, ja, und wahrscheinlich ist das, wir kommen da einem ganz neuen Modell an. Weil dann ist natürlich auch so, dass mein Handy, was ich habe, ist dann ja das Firmengerät. Das heißt, habe ich dann entweder zwei oder wie sieht das aus? Also ich halte das für eine sehr, sehr interessante Beobachtung oder Prognose und ich halte die Tendenz auch für richtig und habe dann mal versucht, die ganzen Hersteller so zu positionieren, wie die halt da unterwegs sind. Aber was weiß ich, Apple nur Arbeitsplätze, aber auch über den Consumer-Umweg. Eine Dell.
Moment noch, wobei ja diese Partnerschaft mit IBM jetzt
mit IBM, aber
gestartet das, ist
und richtig, aber die hat mit Infrastruktur erstmal nichts zu tun,
sondern von
erstmal Endgeräte, Arbeitsplätze. Ja. Dann eine Dell macht alles aus einer Hand, eine Lenovo macht immer mehr aus einer Hand,
richtig.
Eine IBM hat das ganze Thema komplett abgegeben, eine HP spaltet jetzt in Infrastruktur und Arbeitsplätze. Eine Acer macht das Thema Server, Storage eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Die sind nur Richtung Arbeitsplätze und mit einem eigenen Cloud-Offering. Eine Fujitsu macht tendenziell immer mehr, also eigentlich End-to-End, aber von den Zahlen her eigentlich immer mehr Infrastruktur und immer weniger, weiß nicht, ob die Beobachtung stimmt, aber von den Zahlen Fujitsu hat definitiv im PC-Markt nicht zugelegt dieses Jahr, obwohl alle, oder auf jeden Fall nicht im letzten Quartal, obwohl alle anderen.
Doch, die hatten ordentlich zugelegt. Also Jörg Brünig hatte ja da unlängst mal Zahlen auch genannt, dass die Absatzzahlen ja da wirklich durch die Decke gegangen sind.
Ist das so?
Aber das war ein reines Ablösegeschäft.
Das ist
auch temporär.
Also das dritte Quartal bei Fujitsu, die Zahlen, die ich gesehen habe, waren nicht wirklich überragend. Die sind mit im dritten Quartal mit Minus, aber waren ja auch das erste und zweite Quartal. Ja. Fujitsu halt, und da kann man ja mal durchgehen, und das ist ja ganz interessant. Und total interessant, Wortmann bei mittelständischen und kleinen Kunden unterwegs, folgerichtig, Client, Server, Cloud.
Wollte gerade sagen, das ist so ein typischer, also der
Herr. Erstaunlich, oder?
Der wäre doch eigentlich ein typischer Kunde von Wortmann.
Genau. Ne, ist aber nicht, aber.
Ist er nicht, aber.
Aber wer ist? Ja, wer ist? Ja. Und bei Wortmann dann folgerichtig jetzt Cloud Offering dazu.
Ja.
Wie seht denn ihr das?
Ganz genauso. Also ich sehe das schon auch so. Ich meine, die Unternehmen werden sich natürlich ein Stück weit überlegen, wo ihre Kernkompetenzen liegen. Wo sie auch das beste Geschäft machen, wo sie auch die besten Partnerschaften haben, wo sie das meiste Know-how haben und die besten Partner am Start haben. Und danach musst du dich ganz einfach ein Stück weit ausrichten. Und völlig richtig, ich glaube, dass viele Unternehmen es heute nicht mehr großartig interessiert, welche Clients da am Start sind. Das hat früher noch eine gewisse Bedeutung gehabt, aber das verschwindet eigentlich immer mehr. Übrigens einer der Gründe, warum Dell versucht, da sehr viel wiederum zu machen. Also die sehen das wiederum als Chance und sagen, wir wollen mit ganz besonderen Produkten, mit ganz besonderen Innovationen, wollen wir uns genau da rein setzen, weil alles andere total vergleichbar ist. Ja? Und wenn wir da aber mit Sachen ankommen, die so niemand anderer im Portfolio hat, können wir diese Nischen nutzen.
Ja, ich sehe es auch so, aber ich glaube auch, dass das Client-Geschäft, warum es jetzt ein bisschen abkoppelt, liegt ja auch mit der Vielseitigkeit der Endgeräte der Clients zusammen. Du hast angesprochen, bring your own device. Ja. Früher war es ja praktisch wurscht, was da für ein Notebook oder ein Desktop war, ne? Was da für ein Logo draufklebte.
Ist das nicht mehr so.
Inzwischen ist das nicht mehr so, ne? Die einen wollen ihren, die ein paar Kreative wollen mit dem Surface arbeiten, die anderen wollen dies Endgerät, die wollen 2-in-1 oder keine Ahnung. Da gibt es eine viel größere Auswahl und eine viel stärkere Differenzierung am Markt, ne?
Mhm. Und spätestens seit sich das Chromebook auch noch neben dem iPad natürlich und den Windows-Systemen als mobiles, in den USA vor allem als mobiles Gerät, Arbeitsgerät durchgesetzt hat, ist der Markt komplett, sag ich mal, nicht mehr jetzt eben diese alte Frage früher Apple oder Microsoft, sondern inzwischen ist das einfach Device. Also Chrome, ich kriege das immer wieder mit, also ich höre das nur immer wieder, wie stark Google halt Erfolge erzielen muss im USA in dem Geschäftskundenumfeld.
Ich habe da noch nie ernsthaft Zahlen gesehen. Ich lese das auch immer wieder.
Ja.
Hast du da mal irgendwo Zahlen gesehen
oder sowas? Ich nicht, nein, aber ich lese es auch ständig.
Ja. Du siehst das halt immer
auf den Amazon. Da bin ich immer skeptisch.
Auf den Amazon Bestsellerlisten siehst du das immer. Die Chromebooks mit wirklich 5 Chromebooks und dann kommt erst das erste richtige Notebook.
Also ich habe noch nie eins in der freien Natur gesehen.
Du bist ja auch nicht mehr in der Schule.
Du bist auch nicht mehr in der freien Natur, dachte ich.
In Schulen
gibt es viele. Die sind vor allen Dingen, in Amerika ist das ein primäres Geschäft mit Bildungseinrichtungen, im Bildungssektor, dass die Schulen damit ausgerüstet werden. Aha, okay. Die sind günstig und da gibt es ja richtig dedizierte Vertriebsteams aus Systemen oder Partnern, die auf den Bildungsbereich spezialisiert sind und das an die Schulen verkaufen. Das ist in Deutschland noch nicht so stark, aber da gibt es ja auch Initiativen, zum Beispiel, das ist gerade angesprochen von Acer, die bestimmte Schulen schon ausgerüstet haben mit Chromebooks. Und das ist im Bildungsbereich primär, in den USA zumindest, wo die stark nachgefragt werden. Ich habe hier so eine Marktstudie gerade gefunden, ist einen Monat alt, in diesem Jahr 5,2 Millionen Chromebooks verkauft.
5,2 Millionen?
Ja, also nicht viel, 79% mehr als Vorjahr, aber von den absoluten Stückzahlen halt auch noch nicht die Welt.
Mhm.
Das Haupteinsatzgebiet der Geräte liegt im Bildungssektor. 85% der verkauften Chromebooks sind im Bildungsbereich.
Okay. Ja, an Schulen ist schon klar. Du hast ein Gerät, da kannst du nichts kaputt machen.
Es sind keine wichtigen Daten drauf.
Es ist nichts drauf. Die Inhalte kommen. Inhalte kommen.
Cloud.
Du kannst übers Netzwerk.
Ständig aktualisiert.
Genau. Du kannst übers Netzwerk regulieren, was die Kids da machen oder nicht. Und du hast einen Akku, der fast den ganzen Tag hält. Also der hält einen Schultag. ohne dass du irgendwas tun musst. Wenn das Ding absemmelt, dann startest du es neu, hast nichts verloren.
Ja.
Also die Vorteile liegen schon irgendwo auf der Hand.
Aber nicht so sind die Vorteile ja auch nicht nur für Schulen gegeben, sondern auch für viele normale, mobile Leute, die viel unterwegs sind, ne? Weil immer mehr ja, Cloud.
Aber viel unterwegs ist halt immer dann das Problem, hast du Empfang, hast du genug Bandbreite und in der Schule hast du das, im Unternehmen hast du es ja auch nicht. Aber in der Schule hast du es per se nicht. Und in der Schule ist ja ein echter Benefit, wenn das Notebook wenig kann. Im Unternehmen ist das natürlich ein Problem, weil die Leute dann rumnörgeln und sagen, ich will aber und ich muss und ich brauche hier aber Excel und da. Aber in Schulen ist das ja ein Vorteil.
Also Connectivity wäre mir ehrlich gesagt relativ wurscht dahingehend, weil Connectivity gibt's in der Regel immer irgendwo. Und die Momente, wo ich an einem Notebook arbeite, offline, also wirklich offline, weil ich kein Netz zur Verfügung habe, aus welchen Gründen auch immer, das ist so gering.
Das ist so gering. Das liegt aber dran, dass du in München wohnst und arbeitest. Wärst du in Fulda oder in Bad Hersfeld?
Du selbst am Flughafen in Paderborn hatten wir 3 Stunden gratis WLAN.
Du, Flughafen Paderborn ist sensationell aufgestellt.
Ja, ja, das war schön. Wir hatten ist ein Riesenflughafen und wir waren da, glaube ich, zu viert drin.
Aber sobald du im Bahnhof Bad Hersfeld versuchst, irgendwas zu kriegen, glaube ich, wird das schwierig.
Also ich wollte vorher auf jeden Fall ein bisschen was anders hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass da inzwischen, und wir sind ja in Deutschland da auch immer ein Tick konservativer, ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten, dass sich alle Formfaktoren inzwischen als Business-Geräte durchsetzen. Und ja, unabhängig auch der Zollgröße. Jo. Alleine jetzt ist ja immer auch, ich höre jetzt immer häufiger das Argument, du musst ja auch ein Handy nicht mehr in die Hosentasche stecken können. Es reicht ja, wenn du es ins Sakko stecken kannst, in die Sakko-Tasche, was auch schon
6 Plus und
genau,
6 Plus und 9 Zoller, 11 Zoller. Du hast doch immer einen Sakko an eigentlich fast.
Ich habe immer einen Sakko
an. Schon, ne?
aus dem schon mal Prep als aus Präparation.
Jetzt drückst du dein Telefon nicht runter.
mein Schrank ist so ein bisschen wie bei Donald Duck, wo die ganze Zeit immer nur diese Matrosenanzüge sind. Also die immer die gleichen. Genau, also was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, das finde ich auch sehr erstaunlich, weil wir haben noch über die Displaygrößen oder Gerätegrößen auch nicht gesprochen und da sehe ich auch in Deutschland immer mehr ganz normale als businesstaugliche Geräte im Einsatz. Auch plötzlich wird das große, das iPhone 6 wird, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der benutzt es jetzt statt dem iPad, also für die gleichen Dinge.
Ja.
Und wenn wir wiederum dran denken, wie viel Sachen ein iPad kann, dann stellt
das
sich halt,
ja, bitte? Das war aber ursprünglich ja nicht so geplant, wenn ich da mal reingritsche. Es war ja eigentlich geplant in der Originalvision, ne, dass du dann dein Notebook hast, dein Tablet, also dein iPad und dein iPhone, ne? Ja. Aber weil die Leute ja immer jetzt alle diese Riesenteile haben wollen, gibt es auch das große iPhone und das Tablet wird natürlich subsumiert. Ich mag's ja nicht. Ich habe immer noch das 4S, das ist, weil es in die Hosentasche stecken kannst.
Echt?
Und ich behandle das wie ein rohes Ei. Wenn das mal kaputt geht, habe ich auch das Riesending und ich trage nicht wie du immer Sakko. Also in die Hosentasche, mal in die Jeans, geht nicht. Ne?
Ich habe so eins hier, das steckt immer, das ist etwas größer und das steckt immer in der Hosentasche bei mir.
Da passiert ja,
also das wäre,
ich habe immer so ein Ding,
das ist aber große Hosentasche.
Für mich wäre das der Horror, weil ich habe das immer
hinten in die Hosentasche,
passiert
hinten
gar nichts mit, super.
Ja, es geht vielleicht gerade noch, aber ich glaube, das geht super.
Das Sechser wäre wahrscheinlich jetzt schon verboten.
Das ist der Hit. Ja, das mag sein.
Aber ich bin kein hinterer Hosentaschenstecker, sondern
vorne. Das ist schlecht.
Vorne.
Ja, das.
Das aber, klingt ein bisschen komisch.
Aber das soll man nicht machen. Hat mir mal ein Servicetechniker erzählt von Eno. Die machen ja viel Handyreparatur.
Ja.
Damals war Smartphone noch gar nicht so angesagt. Der sagte, sie haben sehr viele Geräte, die ankommen, dann testen die, dann sind die gar nicht kaputt, dann gehen die. Und sag ich, ja, wie kommt das? Mhm. Und dann sagt er, na ja, die Leute haben das in der Hosentasche, und zwar in der vorderen Hosentasche. Und dann sagt er, das Klima in der Hosentasche ist das Problem, denn in so einer Hosentasche, wenn man unterwegs ist, ist gern mal eine Luftfeuchtigkeit von 80-90%.
In der vorderen Hosentasche.
In der vorderen Hosentasche. Ja, in der vorderen.
Weil hinter nicht.
Nee, hinten ist der Stoffticker. Okay. Der Jeansstoff, wenn du Jeans trägst, und vorne ist der dünner Stoff. Dann hast du, und dann ist das Gerät innen drin, wird das nass und dann geht das nicht mehr. Und dann versuchen die Leute das anzuhören, geht nicht. Und dann schicken sie es ein und auf dem Postweg trocknet das irgendwann wieder, bis das da ist. Und dann haben sie schon gesagt, sie machen dann immer den Test und gucken, ob das feucht geworden ist. Und bei total vielen Geräten ist das feucht geworden. Und deswegen soll man das nicht vorne in der Hosentasche tragen, weil es geht nicht kaputt. Man muss es halt wieder trocknen lassen. Aber es ist tatsächlich so.
Also, was lernen wir daraus? Systemhäuser sollten einfach analysieren, wo ihre Kunden ihre Handy tragen. Nämlich im Sakko, vorne in der Hose.
Richtig. Und man sollte, das auch
entsprechend die Angebote ausgestalten.
Man sollte es im Beratungsgespräch auch mal drauf hinweisen.
Ja. Auch ganz, kommst zur Tür rein, sind sie eigentlich einen vorne Taschenträger, Reinstecker oder hinten?
Ja, wenn der sein Handy aus der Hosentasche nimmt, sind sie wahnsinnig. Wissen Sie, dass da drin 80% Luftfeuchtigkeit herrscht?
Also wenn du es vorne in der Hose trägst, du dürftest dir nur so einen Sony Xperia kaufen, weil die sind ja wasserdicht.
Die sind gekapselt, oder?
Stimmt. Ja, die sind wasserdicht. Ja.
Oder Cyrus Handy. Oder ne?
Cyrus.
Ja. Von Thorsten Beverato.
Ja, gut, aber was willst du mit so einem Feature Handy? Das ist, glaube ich, auch nichts, was du haben willst.
Das kannst du zum Baden benutzen.
Ja. Ja, aber netter Ausflug. Ich glaube, da lässt sich irgendwie die Überschrift machen für die Folge.
Ja, ich glaube auch.
Nein, ich glaube, da ist aber hinter der Diskussion steckt ein ernster Kern. Also insofern, dass
ich meine, absolut.
Ja, sicher. Also ich meine, es ändert ja auch, sage ich mal, neudeutsch den Approach von Systemhäusern diesem Thema gegenüber ganz einfach, weil sich da eben die alten Traditionen auch komplett aufgebrochen haben. Und ich kann mir eben vorstellen, dass man möglicherweise, wir haben gerade über Google Chromebooks gesprochen, dass man, man sollte halt sehr stark gucken, in welcher Branche die Unternehmen aktiv sind. Und ich glaube, dass man da eben mit zugeschnittenen Angeboten, mit interessanten Formfaktoren, ich meine, da ist ja der Channel sowieso schon dran, aber dass das noch ein Markt ist, wo noch einiges auch in Deutschland noch aufbrechen wird, aus meiner Sicht.
Ja, glaube ich auch.
Sehr schön. Da drücke ich mal die Taste.
Sag mal, wisst ihr eigentlich oder gibt es irgendwie eine Schätzung, eine Erhebung, eine Einschätzung, wie viel IT-Systemhäuser inzwischen auch Smartphone-Geschäft machen?
Keine Ahnung.
Boah, nee. Du stellst Fragen.
Hintergrund, weil wir gerade drüber gesprochen haben, Hintergrund. Ich habe auf einer Veranstaltung Anfang des Jahres mit einem Systemhaus gesprochen und habe gesagt, sag mal, der auch Telefonanlagen im Übrigen macht der eigentlich auch Handys? Und sagte, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und führte dann als Grund an, die Handyhersteller sind nicht kalkulierbar für so ein Systemhaus, weil sie sehr schnelle Produktwechsel haben, die Prozesse sind alle irgendwie nicht klar und man kommt überhaupt nicht mit. Man kann seine Leute permanent auf Schulungen schicken und ist alles ganz fürchterlich. Und jetzt ist es ja inzwischen so, dass immer mehr IT-Hersteller auch Handys auf den Markt bringen. Und eigentlich ist ja dann, gelten ja dann für dieses Handygeschäft die IT-Spielregeln. Aber wisst ihr auch nicht, ob da. Nee. Weil jetzt könnte man ja hergehen und sagen, okay, Problem hast du nicht mehr, du musst ja keins von Samsung oder von irgendeinem Exoten, also für uns ITler Exoten verkaufen, sondern du kannst ja eins von einem IT-Hersteller, von einer HP oder von einer Fujitsu, weiß nicht, ob die in Deutschland die schon haben, oder von einer Lenovo, Motorola, weiß nicht, ob es schon integriert ist. Es gibt ja schon einige. Ja. Bei Acer gibt's welche. Und das geht ja nach bekannten Prozessen und Gesetzmäßigkeiten. Eigentlich dürfte das ja gar kein Thema mehr sein. Und eigentlich müssten ja Unternehmen verstärkt auch Smartphones anfragen, weil die inzwischen nicht mehr teuer sind und doch auch Arbeitsgerät für,
ich weiß, ich glaube,
zumindest dass, ab mittlerer Ebene.
Dass die Handybeschaffung oder Ausstattung der Mitarbeiter mit Handys in der Regel über die Provider läuft, also über Vodafone, Telekom. Da fragst du in der Regel nicht bei deinem Systemhaus nach, könnt ihr auch Handys besorgen. Ja, das machen sie dann unter Umständen schon. Wenn du dann Anforderungen hast,
so, hinsichtlich, wo die Kisten so billig werden.
Was wie?
Also ja, wo Smartphones inzwischen ja selbst nicht subventioniert schon sehr günstig sind. Weil es werden ja sehr viele Smartphones auch einzeln gekauft. Also vor 2-3 Jahren hätte ich gesagt, überhaupt keine Frage, aber ich kenne erheblich viel Leute, auch Unternehmen, die inzwischen Smartphones nicht mehr mit Vertrag kaufen, sondern tatsächlich einzeln.
Ja, ich meine, es ist ja relativ wahrscheinlich einfach geworden, oder du bist jetzt erfahren genug, um zu sagen, so ein Tarif, den kann ich mir dann gerade noch selber raussuchen. Früher war das natürlich alles noch erheblich komplizierter. Früher
war es ja auch monetär irgendwie ein deutlicher Unterschied.
War ein deutlicher Unterschied. Jetzt mittlerweile hat sich das also in gewissen Bereichen eingependelt und du musst halt dann nur noch wissen, wie viel Datenvolumen brauche ich so im Monat. Ne?
Wir müssen aber so eine Blitzbefragung bei irgendwelchen Händlern machen oder sowas. Das finde ich echt mal einen interessanten Punkt.
Obwohl, ne, ist immer noch ein Unterschied zwischen der reinen Hardware und dem subventionierten Gerät. Ne? Bei Apple ganz deutlich, ne? 700 Euro
deutlich,
und ja. 1 Euro ja, kriegst du einen Fünfer bei Mediamarkt und Expert und bei den Providern. Ja. Aber die sonst sind die Differenzen, was kostet ein Mittelklasse-Smartphone? 300 Euro?
Mhm.
Ja. Kriegst aber auch für eins.
Ja.
Also subventioniert logischerweise.
Subventioniert, und,
300 Euro sparen oder nicht sparen, ist für viele sicherlich noch ein Argument, sich den mit Vertrag zu holen. Keine Ahnung, ob es da Zahlen gibt.
Denke ich schon auch, dass das noch immer ein großes Argument ist, ja. Und als Unternehmen hast du ja in der Regel dann auch Sonderrabatte und Sonderkonditionen bei den Providern, die du natürlich auch ausschöpfen möchtest, wenn die sagen, ich nehme hier mal...
Letzten.
Kriege ich auch noch einen Kaffee? Oh.
Der macht wirklich guten Kaffee, der Alex, muss man mal sagen. Ne?
Bei Alex hier?
Ja,
1A. Da gibt's mal gar nichts
zu sagen. Das rattert dann gleich wieder im Hintergrund, aber muss so sein.
Ich kündige gerade mal meinen kontrollierten Ausstieg gerade an.
Okay.
Es ist 11:15 und ich habe heute noch zwei Sachen abzugeben. Ich muss mich gleich rausziehen, nämlich in ungefähr einer Viertelstunde.
Hattest du gesagt. Dann lass uns doch vielleicht, wo wir gerade bei Handys sind, jetzt setze ich hier nochmal eine Kapitelmarke, wo wir gerade bei Handys sind, noch kurz über Samsung sprechen. Da kam ja auch eine interessante Nachricht. Samsung hat ja derzeit starke Probleme im Smartphone-Bereich. Die brechen ja die Umsätze derzeit weg. Die sind um 28%, glaube ich, eingebrochen, was für das Marktführer, glaube ich, Samsung ist, glaube ich, Marktführer, was jetzt Absatz anbelangt, schon von großer Bedeutung ist. Und Samsung hat jetzt darauf reagiert und hat angekündigt, dass sie für 2015 die Produktpalette um rund ein Drittel eindampfen wird.
Ach, das wird auch Zeit.
Also das Portfolio,
dieser komplette Wahnsinn, ist
völlig überdehnt. Es gibt für nahezu jedes Modell gibt's in was weiß ich wie viel Ausführungen und sie wollen natürlich beim Verbauen der Komponenten dort mehr auf das natürlich stark reduzieren und somit kostengünstiger arbeiten und da auch versuchen, dass sie wieder auf den rechten Weg kommen. Also es ist ja schon erstaunlich im Smartphone-Geschäft, wir hatten ja schon öfter drüber gesprochen, es gibt ja ganz, ganz wenige Unternehmen oder eigentlich glaube ich sogar nur zwei, die tatsächlich Geld damit verdienen. Das ist glaube ich Samsung und Apple.
Ansonsten
zahlen die ja alle nur drauf. Und ich war jetzt auch ganz erstaunt, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen von Nokia, die haben ja jetzt nochmal so ein Edel-Tablet vorgestellt. Und wieder richtig gute Hardware an den Start gebracht, was Nokia ja durchaus kann, muss man ja wirklich auch sagen. Aber dieses Tablet wird für 299 verkauft und da ist so sonnenklar, dass das einfach nur ein Draufzahlgeschäft ist. Also da kann einfach nichts damit verdient sein. Und aber man will sich offensichtlich dort Markenteile kaufen. Ja, schon interessant. Und weil man bei Samsung war, es gab auch noch eine Veranstaltung, nämlich für Samsung Entwickler, also die für Samsung entwickeln und Software schreiben und ähnliches. Und auch da gab es einen Blick hinter die Kulissen. Also sie haben sehr wohl erkannt, dass einer ihrer großen Schwachstellen im Smartphone-Bereich das ist, dass sie kein Ökosystem haben. Also sie haben nichts außenrum, was jetzt eine App-Plattform anbelangt. Und das macht sie natürlich auch ordentlich zu schaffen und sorgt dafür, dass die Umsätze nicht wie erwartet kommen und werden in Zukunft sehr stark investieren in Richtung Digital Health, also Gesundheitsmarkt, dort Plattformen schaffen, Geräte rausbringen mit einer Unzahl an Sensoren, die also dann deine komplette Fitness tracken, Puls, Blutdruck, was weiß ich, alles, was da dazugehört. Das zweite große Thema, was sie angehen wollen, ist Smart Home. Smart Home, wie wir alle wissen, ein äußerst schwieriger Markt. Ich glaube, dieser Markt ist gefühlte 15 Jahre alt, wird immer wieder davon gesprochen, jetzt kommt das Smart Home. Ja. Das Smart Home ist bis heute noch nicht da. Warum ist es bis heute noch nicht da? Weil einfach die Zahl der Lösungen und der Ansätze viel zu unterschiedlich sind, alles nicht miteinander kompatibel ist, und da bin ich mal gespannt, wie Samsung das jetzt machen möchte. Ich denke, es wird immer nur dann gelingen, wenn du mit starken Unternehmen partnerst. Also da brauchst du einfach ein paar Partner dazu. Ansonsten,
ich glaube übrigens nicht, dass das
ganz, ganz schwierig.
Ich glaube nicht, dass das nur der Grund ist, dass man, dass eine Vielzahl von Lösungen gibt. Das stimmt. Es gibt da sehr viele verschiedene Standards. Aber ich glaube, viele wissen auch gar nicht, beispielsweise, wenn jetzt einer ein Haus baut neu, danke, was das für Möglichkeiten alles, was so ein Smart Home alles kann, ne?
Na, weiß ich gar nicht.
Zum Beispiel diese so eine KNX-Verkabelung. Wenn du dann einen Neubau hast, gerade in München, das ist ja schon recht kostenintensiv, da kann man so eine KNX-Verkabelung für, keine Ahnung, 30.000 Euro kosten, die ist schon preisintensiv, so eine Busverkabelung unter Putz, und dann hast du auch nicht mehr diese Insellösung, dass du irgendwie von den, was die alle unter Smart Home bezeichnen, da einen Adapter und da einen Bewegungsmelder, sondern das ist alles dann sauber unter Putz verbaut und du hast dann wirklich eine tolle Lösung, aber das weiß man halt so nicht, wenn ich jetzt ein Haus baue, dass man das vielleicht noch beim Neubau dann gleich noch mit berücksichtige. Da fehlt es auch so ein bisschen
an den richtigen Betrieben, die das,
ja,
am richtigen Kanal.
Ja, am richtigen, ja, Kanal, vor allen Dingen am richtigen Kanal, ja. Das muss dann über den Architekten oder das Architekturbüro vielleicht mitlaufen. Der kümmert sich aber jetzt nicht um die KNX-Verkabelung, dass der sagt, hier, da gibt es die Möglichkeit, wenn wir Ihnen das Haus da hinstellen, dass Sie gleich eine tolle Smart Home-Lösung haben. Und derjenige, der das Haus gerade baut, kommt vielleicht jetzt auch nicht als erstes drauf, da hat er andere Sachen am Kopf dann, sich um das zu kümmern. Das steht halt hinten an und dann fällt's runter irgendwann. Ja. Ich glaube schon, das sind heutzutage schon tolle Möglichkeiten. Und
du brauchst natürlich auch Hausbewohner und Mitbewohner, die mit diesen Sachen umgehen können. Also man darf das auch gar nicht unterschätzen, diese Smart Home-Geschichten, die sich dann über Apps und sonstiges steuern lassen. In der Regel hast du dann für die unterschiedlichen Insellösungen brauchst du dann auch noch 3, 4, 5 Apps, ja, weil mit dem einen kannst du Licht machen, mit dem nächsten kannst du Heizung machen, mit dem kannst du dieses und jenes machen. Viele Familienmitglieder sind da auch einfach überfordert und sagen, warum kann ich nicht einfach auf den Lichtschalter drücken? Und das Licht geht an.
Ja, die haben da keinen
Bock. Die haben da einfach auch keinen
Zugang. Die Möglichkeit solltest du nach wie vor natürlich haben. Also, dass du dann überhaupt nicht...
Dass du das ganze System auch übersteuern kannst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema.
Wobei die Lösungen, die man schon sieht und die breiter werden, sind genau solche in, und zwar jetzt nicht in Häusern, wenn jemand baut, sondern tatsächlich viel in Wohnungen, also Heizungssteuerung, Fenstersteuerung über eine Zentrale, diese ganz einfachen Geschichten, ja, überhaupt nichts Bussystem oder was, sondern was weiß ich, zentrale Fritzbox oder so diese Devolo-Kisten, ja, oder hier von dem Energieversorger RWE, glaube ich.
Ja.
Das sieht man inzwischen öfter. Wir sind neulich in Berlin gewesen, in so einer Ferienwohnung. Ferienwohnung hatte das. Und das war einfach. Das war jetzt nicht über Apps, sondern der hatte irgendwo einen Schalter. Mhm. Da konnte man was machen. Und das ist eine sehr sinnige Geschichte. Und das sind halt so sehr kleine Geschichten, aber dann so diese kleinen vernetzten Devices, ein Anbieter, alles aus einer Hand funktioniert dann auch. Hat aber mit diesen Smart Home, mit den großen Lösungen erstmal gar nichts.
Die große Lösung ist schon toll, ne? Diese kleinen Insel-Nischen-Lösungen, damit kannst du vielleicht da mal, dein Licht geht vielleicht mal an und aus oder sowas, aber wenn du das von vornherein eine große Lösung reinziehst, ist natürlich auch eine Kostenfrage, dann kann die schon viel, ne?
Das ist schon
toll. Hast eine eigene Wetterstation auf dem Dach, klar, und dann werden deine Jalousien reingezogen, wenn Sturm kommt, das kommt das Signal von der Wetterstation an die Hauptstation, kann schon was.
Ja, das stimmt schon.
Ach, sag mal,
Alex, du hast doch hier eine Luxuswohnung dir angeschafft, mitten in München in Toplage. Dachgeschoss. Hat man dir denn
eine KNX-Verkabelung
nahegelegt? Hat man dir denn irgendwie Smart Home irgendwie was angeboten in dem Bereich? War das irgendwie ein Thema?
Nein, ich musste alles. Ich habe hier genau, haben sie es nämlich vergessen, witzigerweise. Ich habe mir
hast halt, du Ethernet legen lassen
wenigstens? Ja, habe ich legen lassen, genau. Aber nee, hat mir nicht angeboten. Also gar nicht. Und ich wollte übrigens auch sagen, für mich kann sich das Smart Home erst dann durchsetzen, wo wir es jetzt haben mit der Verkabelung, wenn man irgendwann mal das Problem in den Griff bekommt, dass überall immer so viel Kabel die ganze Zeit sind. Also dieses Stromkabel, da hinten ist auch der, das könnte so nett aussehen, diese Ecke.
Ach, hier bei dir unterm Fernseher.
Unterm Fernseher und am Sofa, wenn da nicht so alles, ich habe mir jetzt ja diese Box, ich weiß, es gibt diese Boxen auch inzwischen schon kabellos, also in der Regel nicht für die vorderen Boxen, für die hinteren Boxen, die kann man kabellos schon ansteuern. Mhm. Aber trotzdem, auch wenn man das tut, braucht man Kabel zum Receiver, man braucht ein Kabel zur Anlage, man braucht ein Kabel dann zur, ich habe ja dann auch noch die, hier Apple TV und alles mögliche und alles hat jeweils ein Kabel. Und das ist ein Riesengeknote und ein Gewurschtle.
Ja.
Und
also, das ist echt furchtbar. Und vor allen Dingen in den Marketingbroschüren sieht das immer alles ganz anders
genau,
aus. Ne?
Genau, da sehe ich immer keine Kabel
rum. Da siehst du nie ein Kabel.
Die bauen die Kabel vorher ab wahrscheinlich. Ja.
Ne? Nein, die
kann man mal photoshoppen. Anti-Cabling. Bing. Mir sagt gerade jemand, im Chat übrigens auch dieselbe ein, der Massenmarkt für Smart Homes sind Wohnungen und da geht nichts unter Putz, sagt hier jemand.
Da geht nichts unter Putz.
Da geht nichts unter Putz und das sind so kleine
Lösungen. Da musst du natürlich mit
diese KNX, was ich angesprochen habe, unter Putz, das hat da völlig recht, der Hörer, das ist für Einfamilienhäuser Neubau.
Ja.
Ja. Ja, das nachträglich einbauen. Das ist auch
nicht so also, das war der zweite Bereich, in dem Sie stark aktiv werden wollen und der dritte Bereich ist das Thema Virtual Reality. Auch da gibt es einiges an Produkten, mit dem Sie aufwarten wollen. Unter anderem ein Virtual Reality Headset für $199 und das ist schon mal eine echte Ansage. Interessant in dem ganzen, bei der ganzen Geschichte ist auch, dass Sie bei diesen ganzen Lösungen immer versuchen, Ihr eigenes Betriebssystem, nämlich dieses T-Zen, hat der eine oder andere sicherlich schon mal davon gehört, versuchen an den Start zu bringen. Ich glaube, das war, die haben die damals zugekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sie versuchen auch, sich ein Stück weit von Android zu lösen. Es ist einfach natürlich schon eine starke Abhängigkeit gegenüber Google. So versuchen sie das jedenfalls wieder in Richtung Stabilisierung zu drehen. Weil derzeit kracht ihnen alles weg.
Ich bin gespannt. Ich sehe das nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Wir werden es beobachten, ganz genau. Jo. Die nächsten Zahlen kommen mit Sicherheit. So, was haben wir denn noch alles Schönes? Muss ich gerade mal hier umschalten. Ach, habt ihr das gelesen, weil wir gerade im asiatischen Raum sind? Das fand ich ja auch ganz lustig mit Toshiba und den Risiken, dass die ganz stark im Gemüsehandel drin sind.
Was? Ich habe es nur bei deiner Ankündigung, als du es bei Channelcast reingestellt hast.
Ja, also ich
bin gespannt, erzähl doch mal.
Ich habe echt gedacht, ich bin. Also Toshiba, ein durch die Krise in Japan arg gebeuteltes Unternehmen, wie viele anderen auch, wie Panasonic und Sharp und wie sie alle heißen, sind dazu übergegangen, ihre ganzen Fabrikanlagen, die sie haben, so zum Beispiel Toshiba hat riesige Hallen, in denen sie früher Floppy Disks hergestellt haben. Mhm. Die sind alles Reinräume in der Regel. Dort haben die angefangen, Gemüse zu züchten, Salat in der Regel, mit kontrolliertem Licht, kontrollierter Luft und kontrolliertem Wasserzufuhr.
Sensationell.
Und das geht sich wohl richtig, richtig gut an, ist auf mehreren Etagen, sieht man da diese Pflanzen wachsen. Ich mache da den Link mal rein, da war mal ein Fotograf drin, hat das alles mal fotografiert. Und in der Tat sagt Toshiba, das ist ein nicht uninteressantes Geschäft, also sie machen jetzt schon 10 Millionen Dollar Umsatz im Jahr damit. Das ist jetzt noch nicht allzu viel, aber...
Ja, da muss eine alte Frau viele Salatköpfe für...
Richtig, also du musst den Salat natürlich nicht weder düngen, noch musst du Pestizide drauf machen, noch musst du den waschen.
Ja,
du musst den noch nicht mal waschen, weil es einfach rein ist, dieses Zeug.
Wahnsinn.
Und die sagen halt, es gibt durchaus genügend Regionen weltweit, in denen es nicht ohne weiteres möglich ist, in der freien Natur Gemüse anzubauen. Und in diese Regionen wollen sie diese Technologie verkaufen.
Weil alles voller Dreck ist.
Weil alles voller Dreck ist oder das Klima nicht passt oder wie auch immer.
Das macht ja schon alles, das leuchtet doch alles ein. Aber warum macht ein IT-Hersteller das?
Ja, weil sie die Hallen doch
haben. Weil sie die Hallen übrig hatten.
Da kann man ja auch sagen, wir machen Skihallen oder...
Nee, aber
ja, dafür
brauchst du ja keinen Reinraum. Wenn du Reinräume hast, das doch...
Und der Bedarf an Skihallen hält sich, glaube ich, auch eher
in Grenzen. Die laufen auch schlechter mittlerweile, ne?
Echt? Ja, das glaube ich, dass die alle richtig schlecht laufen. Jedenfalls habe ich dann mal ein bisschen weiter rumgeschaut und sehe da, es ist nicht nur Toshiba, die solche Gemüsehallen aus dem Boden stampfen, sondern es ist auch Unternehmen wie Sharp. Also diese ganzen
japanischen
Unternehmer,
ja, klar.
Die alle dasselbe Problem haben, alle, die investieren da jetzt ganz stark in den Bereich rein.
Also fand ich Fujitsu sehe ich gerade.
Fujitsu auch, richtig.
Haben hier gerade in München ihre Hausmesse, ihr Forum, wo ich am Nachmittag nochmal hingehe. Haben sie hier nicht vorgestellt in München, ihren Salatbau, aber die sind da auch schon aktiv.
Ja, die sind da auch schon aktiv, richtig.
Fujitsu Romana oder so ähnlich.
Genau.
Können Sie in Augsburg machen, Fujitsu Eichblatt.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay, was haben wir noch drauf?
Sag mal, ich muss mich jetzt ausklingen.
Du musst dich ausklingen,
ich ja. Ich wollte allerdings noch was ankündigen.
Ja.
Ich habe es für die Sendung nicht mehr geschafft, aber für die nächste schaffe ich's. Mhm. Wir schauen über die Branchengrenze. Mein Nachbar hat einen Online-Shop für Noten, www.chor.de. Den werden wir zu Gast haben in der nächsten Sendung und der wird mal ein bisschen erzählen, wie es
eigentlich die Dynamik im... Wolltest du das nicht aufzeichnen,
das Gespräch? Aufzeichnen oder zu Gast, das müssen wir noch eruieren.
Der ist Amazon-Händler, das hast du, glaube ich,
Amazon-Händler. Er hat also den Shop und ja. Er ist Amazon-Händler und hat bei Amazon immer so einen Blick hinter die Kulissen und der wird so ein bisschen mal erzählen, wie funktioniert eigentlich der ganze Notenmarkt und wie funktioniert diese ganze Geschichte, wenn man bei Amazon, Partnershop ist. Mhm. Das war die erste Geschichte, die ich ankündigen wollte. Und die zweite habe ich jetzt vergessen. Das ist aber doof. Ach so, und die zweite Geschichte erzähle ich beim nächsten Mal auch. Bei den Picks. Ich habe neulich versucht, mir eine Badezimmerlampe zu kaufen.
Okay.
Und,
Da geht man in den Laden.
Sucht sich eine aus und legt ja, den Einkaufswagen und bezahlt. Ja, ja, so ähnlich stellt man sich das vor und genauso funktioniert das nicht. Erzähle ich beim nächsten Mal auch 3 Takte zu. Und jetzt bin ich dann gleich los. Ich habe es noch auf die Liste geschrieben. Der Sigi Pfeffer hat die VOD verkauft. Sigi Pfeffer,
hier schon mal zu Gast
langjährige gewesen. Channelcast-Hörer wissen das, ist hier schon mal zu Gast gewesen. Hat ewig lang ein Unternehmen gehabt, VOD, die das Rackjobbing für die IT-Branche in Deutschland erfunden haben. Und der hat jetzt seinen Laden verkauft. Denkt bitte dran.
Ja, erzähl doch zu Ende.
Ich weiß nicht viel mehr. Verticom heißt der Käufer.
Genau, eine große Agentur.
Das ist eine Agentur oder ein Dienstleister, über die weiß ich aber wenig. Ich habe mit dem Sigi auch noch nicht gesprochen.
Ich habe auch noch nicht drüber gesprochen. Aber er wird auf alle Fälle weiter an Bord bleiben, zumindest die nächsten 3 Jahre, ja. Dort noch als Geschäftsführer tätig sein. Ich glaube schon, ich hab mich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, so, das ist jetzt die Exit-Strategie von Sigi. Dem hat er dann insoweit nicht widersprochen, sondern hat gesagt, ja, ich bleibe im Übrigen noch 3 Jahre an Bord hier als Geschäftsführer. Ich glaube, dass es ihm auch sehr wichtig ist, dass sein Unternehmen dort auch gut integriert wird. Die Mitarbeiter liegen ihm natürlich auch im Herzen, aber ich denke schon, es ist natürlich perspektivisch, will er natürlich wissen, dass sein Unternehmen dort auch in guten Händen sozusagen ist, aber ein Stück weit ist es natürlich auch eine Exit-Strategie.
Auf der anderen Seite, glaube, Sigi geht gern auf Reisen und
ja. Genau, der ist jetzt ich habe irgendwie falsch geschrieben, er hat das Leben für sich entdeckt. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht negativ gemeint, nee, aber der war ja jetzt im Himalaya unterwegs und also ein entdecktes Reisen für sich und die schönen Dinge des Lebens, die er sich widmen kann, was ihm auch wirklich zusteht, finde ich ja auch toll.
Und der Sigi hat mit sehr viel Engagement und Herzblut das Unternehmen
aufgebaut damals, und, ja, genau.
Und ausgebaut.
Das und da kann schon, ich mir schon vorstellen, schon dass er jetzt sagt, oh, ich muss mich jetzt mal drum, einfach ein Stück weit drum kümmern, wie es mit der VOD dann weitergeht, ne? Ja. Wenn ich mal nicht mehr da bin.
Und aus kaufmännischer und strategischer Sicht ist ja auch nicht das Unvernünftigste, Nein. Was du tun kannst, dass du irgendwann dann deine Firma verkaufst, wenn dann halt ein gewisser Betrag dafür noch aufrufbar ist. Da gehst natürlich auch dann, wer weiß, wie es in 10 Jahren ist.
Mhm.
Ja, also ist das...
Nein, das ist absolut.
Genau. So, ihr Lieben, ich klinke mich aus.
Mach's gut, Andreas.
Castet noch schön.
Ja, wir wollen mal schauen.
Ich werde den Rest nachhören.
Wie lange wir noch haben und wie weit wir noch kommen.
Alles klar.
Wir haben gar nicht mehr so viele Themen drauf.
Nee, ich wollte gerade sagen,
du wirst gar nicht so viel verpassen.
Euch einen schönen Tag.
Dir ebenso. Auch, Andreas.
Bis dahin.
Alles
tschüss.
Klar.
Ciao. Tschüss, ihr Hörer.
Ich drehe dir jetzt mal gleich hier den Saft ab, Andreas. Zack. So, dann wird
du hast
die
hier noch,
Spur hier nicht mehr aufgezeigt.
Wir haben hier noch ein Thema drauf, was ich im Radio heute Morgen gehört habe, als ich mit dem Taxi hierher gekommen bin, in Bayern 1. Metz ist pleite.
Ja.
Wie gesagt, ich habe es im Taxi gehört heute Morgen.
Metz, ja. Metz aus Zirndorf, in der Nähe von Ingolstadt, einer der letzten TV-Produzenten in Deutschland. Gab immer mal viele, Grundig, Metz, was gab's noch alles?
Löwe.
Da ist er dann Schabmer eingestiegen, glaube ich, ne?
von dem hört man auch nichts mehr von.
Ich wollte gerade sagen, Löwe, wie ist da der aktuelle Stand? Da war immer da dieser Apple-Europa-Chef, der da mal eingestiegen und dann gleich wieder ausgestiegen
ist. Da habe ich neulich mal einen Bericht auch gehört, auch im Bayerischen Rundfunk.
Haben die sich da fangen einigermaßen?
Die haben sich wohl da fangen und die bringen jetzt aktuell eine komplett neue Produktserie raus und haben vor allem, die sind die einzigen, das schaffen, die unten die Lautsprecher, das ist das Problem von allen Fernsehern, die an der Wand sind, dass die nach hinten die Lautsprecher, also an der Seite hinten raus haben. Und die sind die einzigen, zumindest im deutschen Markt, die es schaffen, ich meine auch weitgehend unter den internationalen Anbietern, dass unten vorne der Lautsprecher rauskommt, was natürlich ein unglaublicher Vorteil ist, wenn man die Dinge an der Wand aufhängt.
Ja,
und
richtig, ja.
Haben einen sehr guten Ruf und vereinheitlichen jetzt ihre Produktlinien aktuell. Und denen geht's wohl ganz, also sie haben nichts über Geschäftszahlen gesagt, aber zumindest über ihre technologische Strategie und die scheinen sich ganz gut zu positionieren gerade am Markt.
Also ich bin ja gerade mal auf der Homepage von denen und müsst ihr noch was? Nee, alles gut, ich bin gleich weg.
Vielleicht komme ich nochmal vorbei. Ist der morgen Vormittag im Büro?
Gut. Mussten noch ein paar Details absprechen, die beiden. Bin da gerade mal auf der Homepage von denen und nach wie vor, die Produkte schauen schon super aus. Also designmäßig.
Metz.
Klasse. Nee, Löwe.
Oh, ich habe gerade mich ausgeklinkt mit Andreas gesprochen. Ja, bei Metz war ja was, ist das Besondere ja auch, dass die ausschließlich über den Fachhandel vertrieben haben.
Richtig,
ne? Ja. Die Kasse hast du nicht bei Mediamarkt gefunden oder bei sonst wo, sondern vor allen Dingen den kleinen Fernsehladengeschäften. Ne? Mhm. Der Radiomann hat heute die Analyse abgeliefert, dass das daran lag, dass die halt sehr angestaubt waren, auch vom Image. Wobei man ja vielleicht auch zustimmen muss. Also es war schon wenig Sichtbarkeit, die standen halt in diesen kleinen Fernsehgeschäften.
Ja.
Standen die im Schaufenster.
Ja.
Aber als besonders cool konnte man die Marke ja nicht
bezeichnen. Nee, die haben es nicht geschafft. Also das ist schon richtig. Ich meine, wenn man sich jetzt hier mal die aktuelle Produktpalette von Löwe anschaut, die ja ich weiß gar nicht, glaube ich auch nach wie vor mehr oder minder nur über den Fachhandel gehen oder sind die im Mediamarkt mittlerweile
auch
der Löwe?
Die sind
sogar mit Shop in Shop so, ne?
Die haben Shop in Shop. Shop in Shop Lösung zumindest, ja, ein bisschen edler. Also die Produkte schauen sehr interessant aus und da siehst du halt auch sofort, das ist ein Haufen Zeug mit dabei, wo du hier dein iPhone oder sonstiges Smartphone andocken kannst, Soundsysteme. Also da.
Ja, die gehen so in Richtung Bang & Olufsen, ne?
Ja.
Ja. Da siehst du auch, Christian, dass da die unten zum Teil, also bei diesen Geräten, ich weiß jetzt nicht, wo du da gerade drauf bist, aber wie gesagt,
da sieht man diese Soundbar da unten, ne?
Genau.
Das ist das, was du meinst.
Ja. Genau, und das rechtfertigt natürlich auch tatsächlich, wenn du im Geschäft bist, stehst unabhängig jetzt vom Design, weil die ja alle doch immer recht ähnlich sind, von der Qualität die Geräte, rechtfertigt natürlich auch einen höheren Preis, weil die da im Sound wirklich geschafft haben, einen Unterschied zu bieten.
Ja.
Ich habe mich damals, du siehst ja, ich habe mich unglaublich viel für Fernseher interessiert damals und habe sehr, sehr lange auch gesucht und war kurz davor, einen Löwe mir zuzulegen. Aber ich habe sie mir nicht zugelegt, weil die alle ausverkauft waren. Also sie hatten auch sehr interessante Modelle, auch in verschiedenen Größen und Löwe hat
Lieferschwierigkeiten gehabt.
Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, die haben...
Was hast du denn da für ein Modell stehen?
Ich kann noch so weit lesen.
Prima. Ja. Philips, ja.
Ja, auch ganz interessanter Fernseher, den der Alex hier stehen hat. Der ist nicht an die Wand gelehnt.
Ja, das ist meine, ich habe es ja schon gesagt, das ist meine Abneigung gegen bürgerliche Lösungen im Wohnzimmer.
Wo der Fernseher an die Wand gehängt wird?
Nee, der Klassiker ist ja, dass man da...
Ach so, ist die Wohnwand.
Nee, der Klassiker ist, dass man das ja auf so ein Ding draufstellt.
Kleinen Podest hat.
Podest draufstellt.
Ja, wo drunter die Anlage drin ist.
Ich war wirklich von Ikea über teure Designerläden war ich überall drin und war immer die gleiche Lösung. Das war einfach nie, aus meiner Sicht, es sah immer bieder aus. Also immer, wenn der Fernseher auf so einem Podest draufsteht, auf so einem Regal halt, sieht das halt, hat das halt immer so was...
Da musst du dir mal angucken, das ist hier gleich in deiner Nachbarschaft von Bo-Konzept. Die haben, ist ein dänischer Laden.
Ja, sag mir was.
Und die haben eine sehr schöne Lösung für den, da siehst du auch deine Kabel nicht mehr, die du nicht magst. Das ist auch so, du stellst es halt auch auf so ein Ding drauf, aber das Ding sieht halt nicht so bieter aus, sieht recht gut aus. Und die Kabel sind hinten
schön verstaut. Das habe ich mir
nicht
angeschaut.
Ist aber auch nicht gerade die günstigsten, ne, die Bio.
Geht noch.
Geht noch?
Ja.
Okay. Ja, also um das noch fertig zu bringen.
Also teurer als IKEA, aber es ist nicht...
ohne,
das obere Preissegment.
Ohne da jetzt auch gezielt Werbung machen zu wollen dafür, aber ich, das ist eine ganze, das ist halt eine riesengroße Platte. Eine Philips Designline nennt sich das und das lehnt man an die Wand und es ist halt nur zur Hälfte Display und zur anderen Hälfte ist es durchsichtig.
Glas. Das ist eine große Glasplatte, die man an die Wand lehnt, kann man sich vorstellen.
Genau, die kann man auch aufhängen.
Teil davon ist Fernseher.
Bei mir ist genau hinten, ist es reingedübelt, aber es sieht nur so aus, als würde es lehnen und es sieht ganz raffiniert aus.
Ja, es sieht halt so leicht und locker aus, ja, in dem Fall.
Können wir vielleicht mal ein Foto machen und auf die Channelcast-Seite.
Ja, wir machen nachher nochmal ein Foto. Ja, genau. Gute Idee. Ja, oder wir laden einfach mal alle Hörer zu dir ein.
Ja, genau, oder so.
Ne, sollen wir einfach vorbeikommen.
Kaffee gibt's ja hier.
Ne, genau, wir machen Kaffee und haben hier auch
noch Mäuse.
Schnittchen am Start, ne, weiße Mäuse haben wir noch, genau. Und dann können wir die, so ein Zehnergrüppchen können wir die dann durchführen hier durch die Wohnung. Mhm. Ja, das wird mal eine Idee. So, dann schauen wir mal rein. Habt ihr noch ein Thema entdeckt, wo ihr sagt, da müssen wir noch zwingend drüber sprechen? Also, Mobile haben wir eigentlich so ziemlich alles.
Wir haben fast alles abgearbeitet, Christian, ne?
Ja, ich würde auch sagen, ne? Haben wir schon wirklich alles abgearbeitet. Ja, dann können wir ja schon Richtung Ende der Sendung tatsächlich auch kommen. Wir müssen sie jetzt nicht überstrapazieren, wenn es nicht mehr gibt. Hat von euch noch jemand einen Pick mitgebracht, noch eine besondere Empfehlung? Der Andreas hatte gesagt, er hat etwas, aber das erzählt er das nächste Mal. Wie war das?
Nee.
Hat von euch jemand was?
Ich habe eine
besondere App, einen besonderen Dienst, einen besonderen Film, eine besondere Musik, eine, keine Ahnung.
Ein Buch hatte ich gekauft kürzlich.
Ein Buch?
Ja.
Ah, gibt's noch. Okay.
Ja. Ich hatte es überlegt, für als E-Book zu kaufen, aber dann habe ich es doch richtig im Buchhandel gebunden gekauft. Ist auch nicht mehr ganz aktuell die Empfehlung, aber ich habe ein bisschen länger dran gebraucht und auch mal zwischendurch pausiert. Der Circle von Dave Eggers. Hat ja auch viel mit IT zu tun, schildert, wie ein junges Mädchen, junge Frau nach dem Studium bei einem Konzern anfängt, dem Circle. Der Circle ist so eine Mischung aus, das wird ja auch viel besprochen gerade, also die meisten Hörer werden es wahrscheinlich kennen, so eine Mischung aus Facebook, Apple, Google, also ein IT-Konzern, der stark in den in sozialen Netzen, der die sozialen Netze dominiert, praktisch Monopol hat und dieses Monopol immer weiter ausdehnt. Mhm. Und die Kritik dann daran ist, bis so auch die Bürgerrechte oder die individuellen Rechte so stark eingeschränkt werden. Ne? Und einige Sachen, die da geschildert werden, die gehen jetzt ja auch gerade bei Facebook los, dass zum Beispiel Verbrecher gesucht werden über den Aufruf in sozialen Netzwerken etc. Und es wird ihr Leben in diesem Circle,
ja,
der auf die, das Leben auf dem Campus, du lebst halt in der Firma, du arbeitest für die Firma. Und ein wirklich interessantes Buch, was ich empfehlen kann. Bisschen, manchmal geht es ein bisschen arg in die Satire ab. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber wenn es so am Boden geblieben ist, das Buch, und viele Sachen angesprochen hat, die auch heute Thema sind, dann fand ich schon lesenswert.
Mhm. Also sag nochmal Titel und Autor nochmal.
Dave Eggers, der Circle.
Dave Eggers.
Kiepenhauer.
Gibt es das auch auf Deutsch, oder?
Ja, es ist. Vor kurzem auf Deutsch erschienen, war auch dann sogar die Nachfrage.
Heißt dann auch Der Kreis, oder?
Heißt Der Circle.
The Circle.
War auch sogar ausverkauft teilweise, weil es wurde so auch gepusht von den Feuilleton-Redaktionen, dass die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte den gesamten Feuilleton-Teil nur über dieses Buch gemacht. Aha. Pro und Contra und 8 Seiten, ne? Also es war schon richtig, richtig eine große Besprechung.
Okay. Hatte ich nichts gehört davon. Alex, hast du auch was?
Ja, also mein Pick ist Das Leben ist ein wildes Tier, so heißt das Buch. Hat nichts mit IT zu tun, ist aber nicht minder spannend. Das ist geschrieben von einem sehr, sehr interessanten jungen Mann. Der müsste so mein Alter sein, also so
geht knapp 20.
Knapp 20, so, wollte auch sagen, ja.
Und wenn man so alt ist wie wir, dann kann man die jungen Leute gar nicht mehr einschätzen. Ne? Die sind dann irgendwo zwischen 12 und 24 oder so.
Ja, das würde ich sagen. Ist ein sehr interessanter Mann, weil der eigentlich, er ist Kriegsberichterstatter und schreibt inzwischen für die ganz Großen hat sich aber, war wirklich an, ihm ging es nicht um seinen Job im Sinne von Job, sondern ihm ging es um die Leidenschaft, über Krisen zu berichten auf der ganzen Welt, über die eben nicht so berichtet wird insgesamt. Er war wirklich überall, also im Sudan, in Syrien, ziemlich lange, in Somalia, in Kongo, Kambodscha. Und ist überall von der Gefahr angezogen gewesen, war auch sehr lange in Afghanistan, hat da sehr, sehr krasse Geschichten erlebt, weil er sich eben immer dorthin gemogelt hat, wo man als Journalist auch gar nicht hin darf und da auch zum Teil in die extremsten Situationen geraten ist. Und war jetzt eben auch sehr, sehr lange in Syrien und kann jetzt eben auch von den Zuständen dort berichten. Das Buch heißt, also der Mann heißt Carsten Stormer und das Buch heißt, das Leben ist ein wildes Tier. Und er hat überhaupt erst angefangen mit Mitte 20 und es war wohl wirklich so, er hat alles verkauft, was er hatte an Besitztümern und hat sich einfach ein Ticket nach Afghanistan gekauft, ohne Rückfahrticket. Und so fing die Geschichte an. Und weil er sich eben auch in Reisen schon immer wieder in Konfliktsituationen gekommen war zuvor und hat gesagt, das macht er zu seinem Beruf. Und es ist unglaublich. Ich bin drauf gekommen, weil ich ihn mal im Fernsehen gesehen habe, eine Reportage in der Talkrunde, wurde das Buch auch empfohlen, das habe ich mir dann geholt. Und das ist also sowas von packend. Erstens erfährt man von Konfliktsituationen vor allem auf der ganzen Welt, von denen man nicht unbedingt vorher möglicherweise was wusste. Und man bekommt auch wirklich mit, wie das jetzt so ist, wenn man dann auch mittendrin im modernen Krieg ist, ne, so wie er heute ist. Man liest ja, wenn man Kriegsbücher liest, häufig dann immer vergangene Kriege. Und das ist jetzt wirklich, er ist halt mittendrin. Und es ist zwar auch natürlich an vielen Stellen sehr deprimierend und erschreckend. Auf der anderen Seite auch, ist viel Positives auch mit drin und es wird keine Sekunde langweilig.
Okay.
Also Umfang kann ich empfehlen.
Buch ist dickes, ja. Buch, dünnes Buch
oder? Ja, normal? Mitteldick, also normal. Also ist eher im Vergleich weniger dick. Also ich schätze mal so um die 200 Seiten. Viel Bild auch mit drin und unglaublich gut geschrieben. Also klar, der Mann ist Journalist, aber es wird keine Sekunde langweilig. Mhm. Und das Leben ist ein wildes Tier, Carsten Stormer. Also das kann ich wirklich empfehlen. Man denkt an ein Krisenherd ist wieder andere, aber das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Also ganz im Gegenteil, die Welt bekommt mehr Gesicht mit durch so ein Buch.
Absolut. Ja, vielen Dank für die beiden Picks. Ich habe natürlich auch noch einen, wie immer. Ich picke heute mal etwas, das ich jetzt selber ausprobiert habe, und zwar Einkauf von Lebensmitteln online. Hat es von euch schon mal jemand gemacht? Lässt sich von euch schon jemand seine Lebensmittel ins Haus liefern?
Nein.
Ich habe das lange Zeit auch nicht gemacht, ich habe aber immer damit geliebäugelt, weil ich als Familienvater natürlich auch jedes Wochenende in der Pflicht stehe, nachdem es meine Frau nicht tut, das Grundsortiment an Lebensmitteln nach Hause zu schleifen. Von der Milch über Cornflakes, über
Nudeln,
der Wurst- und Käse-Einkauf, die hunderterlei verschiedene Sorten, Joghurts, also alles, was da halt so. Und das ist immer eine einzige Plagerei und Mühseligkeit. Und mir macht ja dieses Anstehen im Supermarkt und das Einräumen dort überhaupt keinen Spaß. Also ich hasse das ja eigentlich wie die Pest. Also wirklich eine lästige Pflichterfüllung, weil es ist ja kein Einkaufserlebnis, sondern ja eine Pflichterfüllung.
Ne? Du sprichst jetzt aber von den Grundnahrungsmitteln.
Grundnahrungsmittel, ja.
Ja, ich finde es spannend.
Alles, was da so
spannend finde ich, so mal irgendwie speziellere oder exotischere Sachen zu kaufen.
Klar.
Diese, na klar, Joghurt, Bier, Milch.
Genau.
Nudeln macht keinen Spaß.
Genau, so das komplette Grundsortiment, was du eigentlich halt so jede Woche brauchst. Dein Toastbrot, deine Marmelade, deine Butter. Also das gibt's ja eine ganze Menge. Also einen guten Einkaufskorb kriegt man ja da schon mal voll. Ich habe das lange Zeit beobachtet und gesehen, dass sowohl als Rewe als auch Tengelmann ja Online-Shops haben und habe mir dort das Sortiment angeschaut und fand das Sortiment immer extrem eingeschränkt. Also es fing damit an, dass einfach bestimmte Joghurt und bestimmte Marken nicht im Sortiment waren, obwohl ich wusste, die haben die, weil ich ja da ansonsten auch einkaufe. Also war sehr eingeschränkt. Jetzt hat Rewe da nochmal einen Neustart gemacht und die arbeiten ja auch mit den lokalen Supermärkten vor Ort dann statt. Das heißt, wenn man die Rewe-Seite besucht, wird man zunächst gefragt, welcher Postleitzahl wohnst du eigentlich? Und dann wird dir dein lokaler Supermarkt, Rewe-Supermarkt sozusagen zugeordnet. Kannst ihn aber auch überspielen, kannst auch sagen, nee, ich hätte gerne diesen. Und habe dann festgestellt, dass sie ihr Sortiment extrem stark erweitert haben. Also die haben richtig, richtig gutes Lebensmittelsortiment da drin. Man kriegt eigentlich alles von frischem Gemüse, wer das dort einkaufen mag, über
ja, bis hin zu seiner Packung Rauchmandeln oder sonst irgendwie etwas, ist alles am Start. Und die haben dann jetzt natürlich eine Zeit lang damit geworben, dass die Lieferung nichts kostet. Die wäre aber ansonsten auch nicht teuer. Ich glaube, die kostet 2,95 oder sowas. Und selbst die 3 Euro würde ich noch bezahlen, wenn mir das einer nach Hause bringt. Du kannst dort angeben, wann du das geliefert haben möchtest. Und ich habe damals gesagt, ich hätte es gerne so zwischen 17 und 19 Uhr geliefert. Die haben dann so Lieferfenster und war 5:10 und dann hat der geklingelt und war auch da. Ich habe, es hat alles tadellos funktioniert. Ich habe nahezu alle Produkte bekommen. Die Produkte, die sie nicht hatten, haben sie mir Ersatzprodukte mitgegeben, also mitgebracht. Die konnte ich begutachten. Hat er gesagt, wenn sie es nicht haben wollen, überhaupt kein Problem, nehme ich sofort wieder mit. Wird dann auch nicht in Rechnung gestellt. Das Zusammenstellen der Ware online ging erstaunlich gut und einfach. Also man hat sich dort auch gut zurechtgefunden. Er merkt sich dann auch, was ich bestellt habe. Ich kann bestimmte Einkaufslisten anlegen und sagen, so, das ist das Sortiment, was ich auch ständig brauche und schiebt es auf einmal in den Warenkorb rein. Von den Preisen her, muss ich sagen, unterscheidet sich's nicht von den Filialen, sind also auch nicht teurer. Im Gegenteil, sie haben derzeit, vielleicht jetzt auch in der Startphase, extrem viele Angebote. Also da kriegst du den Weinstephaner Joghurt jetzt nicht für 69 Cent, sondern haben die da für 39. Also das sind 30 Cent günstiger, das ist schon ganz ordentlich. Und was dann noch ganz interessant war für alle, die Premium-Kunde sind bei Xing. Xing, da lohnt es sich ab und zu mal ein bisschen reinzuschauen. Die arbeiten ja mit relativ vielen Partnern zusammen auch. Und unter anderem derzeit auch mit Rewe. Und du bekommst bei Xing derzeit jede Woche einen Gutschein über 10 Euro für deinen Einkauf bei Rewe. So, das macht im Monat 40 Euro. Und das ist schon mal ein Betrag, der sich dann auch wirklich lohnt. Da gibt's einen kleinen Gutschein, den druckt man sich ganz einfach aus. Und wenn der Lieferant dann kommt, die haben das uns gerne mit dabei und dann wird das einfach eingescannt. Bezahlen kann man entweder per PayPal oder per Lastschriftverfahren, so habe es jetzt ich in meinem Fall gemacht. Oder ich glaube, man kann sogar auch bar bezahlen, wenn mich nicht alles täuscht, müsste man mal noch reinschauen. Also sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich werde auch dabei bleiben. Ich werde das Grundsortiment jetzt auch weiterhin dort einkaufen und mich beliefern lassen, wenn das soweit funktioniert. Die nächste Lieferung kommt jetzt am Samstag. Es gibt allerdings auch schlechte Erfahrungen, nämlich der Jörg Salmann, der uns hier im Übrigen ja die Sachen hat zukommen lassen, auch dem hatte ich davon erzählt, er hat gesagt, Mensch, super, das probiere ich auch gleich mal aus. Er ist ja da auch gleich mal ganz vorne mit dabei. Und der hat dort eins der Angebote wahrgenommen, da gab es irgendwie Red Bull ganz, ganz günstig. Da hat er gesagt, da nehme ich doch gleich mal ein paar Paletten. Nein, er hat also dort eingekauft und dann hat Rewe ihn vorab informiert, ein paar Stunden vorher, dass das Produkt nicht mehr da sei und sie es ihm nicht liefern können. Haben es aus dem Warenkorb rausgenommen und damit ist er in seinem Mindestumsatz von 40 Euro, den er machen muss, drunter geblieben und damit seine komplette Lieferung ausgefallen. So, das ist dann natürlich ärgerlich, wenn du geplant hast.
Allerdings, da müsste ich jetzt zur Verteidigung sagen, ja, ohne dass ich das, also ich respektiere das natürlich, diese Kritik, aber ich müsste da jetzt zur Verteidigung sagen, wenn ich mich natürlich auf ein Angebot, auf ein Sonderangebot stürze, der zählt bei Supermärkten traditionell First Come, First Serve. Mhm. Und dann kann ich nicht meines Erachtens unbedingt per se erwarten, dass ich eben quasi jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Aldi-Broschüre kriege oder wie auch immer, ich bin auch häufig bei Aldi, dann die ziehen mich tatsächlich dann mit diesen günstigen Angeboten in die Aldis rein und dann ja, ist es halt so, dann ist es halt da in dem Laden ausverkauft. Dann ist halt
weg.
Ja, ja, und da muss man dann auch natürlich zur Verteidigung dann von so einem System sagen, dass das halt einfach für mich dann auch verständlich ist, dass man auch manchmal so ein Sonderangebot nicht bekommt. Ich kenne jetzt den speziellen Fall nicht, aber ich glaube, das kann man noch nicht übertragen. Ne?
Also nein, kann man nicht. Und ich denke, wenn du so wie ich so ein typischer Wochenendeinkäufer bist und Rewe meinetwegen seine Aktionsware dann am Montag an den Start bringen, kannst du nicht zwingend erwarten, dass du die am Freitag oder Samstag noch bekommst. Also da gebe ich dir auch recht. Sie geben zwar online, werden die Sachen angeboten. Meiner Meinung nach könnte der Rewe noch ein bisschen nachbessern, aber das ist vielleicht auch jetzt noch ein System noch nicht hinterlegt, dass die wissen, ist die Aktionsware, ist da noch was da oder nicht da und dir dann online angeboten wird oder auch nicht. Also dass da Verfügbarkeiten noch mit reinkommen, aber ich denke, da machen wir es uns als Konsument wahrscheinlich ein bisschen arg einfach. Wenn die da tatsächlich mit den lokalen Lebensmittelmärkten zusammenarbeiten, also Rewe-Märkten arbeiten, ist das vielleicht auch nicht ganz einfach systemseitig zu bewerkstelligen. Ich finde es jedenfalls sehr spannend, dass gerade Rewe dort in dem Bereich extrem Gas gibt. Ich glaube auch tatsächlich, dass die ein Stück weit Angst haben, dass Amazon Fresh halt irgendwann um die Ecke kommt und dort richtig einsteigen wird in den Markt. Die Samwer-Brüder, also Internet Rocket, Rocket Internet heißt? Nee, Internet Rocket.
Rocket Internet.
Also die Zalando-Brüder, wie es so schön heißt, die ja auch viele andere Startups gegründet haben. Die haben ja mit Shopwing auch noch ein Online-Lebensmittelhändler an den Start gebracht. Der ist, glaube ich, derzeit aber nur in München aktiv. Da ist so eine ganze Herrscher an Supermärkten drunter. Wobei die großen, gerade erwähnten Ketten natürlich nicht. Aber das ist grauenhaft, was die da machen, ehrlich. Also das ist, das Sortiment ist dermaßen eingeschränkt. Und ich finde, sowas macht halt immer nur Sinn, wenn ich 80-90% dessen, was ich normalerweise in einem Supermarkt einkaufe, auch bekomme. Also wenn ich mich dann ständig in dem bei den Sachen einschränken muss, weil ich bestimmte auf Ausweichprodukte wechseln muss, die ich normalerweise nicht kaufe, da hat ja jeder so seine Vorlieben, dann finde ich das natürlich immer schwach. Ich will halt eine bestimmte Butter haben und ich will einen bestimmten Joghurt essen und wenn es den da nicht gibt, dann lasse ich es halt auch irgendwo sein. Also, kann ich durchaus empfehlen. Vielleicht macht der eine oder andere Hörer mal einen Start.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde das auch mal ausprobieren, wenn das in den entlegenen Gebieten, wo ich wohne, auch angeboten wird.
Also mit Sicherheit machbar. Ich habe damals gar nicht so aufgepasst mit dem lokalen Shop. Ich wohne in Waldrudering und ich bin dann beliefert worden von Neubiberg und hatte dann den Lieferanten auch im Übrigen gefragt, weil mich sowas ja immer interessiert, sage ich, und wie läuft das Geschäft? Geht es gut? Und er sagte, ja, es ist unglaublich, was die für einen Zulauf haben. Er war die letzten Tage immer bis Mitternacht unterwegs. Also sie liefern auch bis 22 Uhr abends, was ich auch sehr angenehm finde. Und er hat gesagt, das ist unglaublich, sie kommen gar nicht mehr nach. Und hatte mir dann erklärt, also es gibt tatsächlich in den Supermärkten sogenannte Kommissionierer, die dann durch den Supermarkt durchlaufen mit dem Einkaufswagen, mit deinem Sortiment in der Hand, das alles in den Einkaufswagen packen. Dann wird es noch hübsch verpackt, nicht in Plastiktüten, sondern du kriegst dann umweltgerechte Papiertüten und dann klingelt der, schleppt dir die Kiste hoch. Du kannst sogar deinen Kasten Bier dort kaufen, also auch Getränke mit einkaufen. Also man kriegt eigentlich nahezu alles, was man haben möchte. Und das hat wirklich tadellos funktioniert und ich habe ihm dann auch ein schönes Trinkgeld gegeben, weil ich weiß, dass das immer echt ein Knochenjob ist und er dann natürlich auch der Letzte in der Kette ist. Insofern war es okay. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weiterläuft, aber für alle, die es mal ausprobieren wollen, macht's mal, schildert uns auch gerne mal eure Erfahrungen damit, gebt uns da auch gerne mal Feedback auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwo. Und für alle, die Premium-Kunde sind bei Xing, vergesst nicht da euren 10-Euro Gutschein an den Start zu bringen. Genau. Ja, das war's dann für das heutige. Ich mach mich jetzt, du machst dich wieder auf nach Norden,
Markus, oder bist du noch da? Nein, ich schaue jetzt noch beim Fujitsu-Forum vorbei.
Ah, ja, richtig.
Hab noch ein Gespräch mit dem Channel-Chef Jörg Brünig gleich. Mhm. Und
schöne Grüße.
Richtig aus vom Team, gerne. Und morgen geht's dann zurück.
Ich mache mich morgen Richtung Berlin auf. Dort findet wieder unser Podlove-Podcaster-Workshop statt am Samstag und Sonntag. Da werde ich mal wieder ein bisschen Einblick halten in die neuesten Trends in der Podcast-Szene, auch was Technik anbelangt. Und die Veranstaltung hat unheimlich zugelegt. Wir sind da jetzt schon 80 Podcaster, die sich dort treffen. Wir haben mal mit so 20 angefangen. Das hat sich wirklich ganz gut entwickelt. Gibt's auch viele technische Neuerungen. Das eine ist vielleicht mal nicht ganz uninteressant. Das heißt Studio Connect. Ist eine ganz tolle Lösung, um mal Leute, die jetzt nicht die Infrastruktur zu Hause haben, hier mit so einer Sendung einbinden zu können in einer Top-Qualität, also nahezu Radioqualität sozusagen. Geht mit dem Opus-Codec und wenn es ist, kann man dir das dann auch mal an die Hand geben, Markus, wenn du mal sagst, ich schaff's jetzt diesmal nicht nach München zu kommen, dann kann man dich von da oben also hier direkt mit reinschalten und du hast wirklich einen super glasklaren Sound. Kostet natürlich alles ein bisschen was, muss man auch investieren, aber vielleicht findet sich ja bei uns in der Hörerschaft mal der ein oder andere, der mal einen Euro bei uns einwirft, damit wir unsere Hosting-Kosten zahlen können, damit wir das Equipment, was wir hier anschaffen, ein Stück weit bezahlen können. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ihr könnt uns auch auf der Webseite flattern. Das ist so ein kleiner Macro-Payment-Dienst. Schaut euch das mal an, ganz interessant. Haben auch viele andere Webseiten am Start. Wir haben einen Payball-Button am Start, in dem man ein bisschen was einwerfen kann. Und wir haben natürlich auch nach wie vor unsere Wunschliste von Amazon am Start. Auch da haben einige was draufstehen und da kann man uns auch was zukommen lassen. Genau.
Und für die Industrie gibt es auch richtige Mediadaten.
Da gibt es auch richtige Mediadaten, die werden jetzt dann die nächsten Tage auch fertiggestellt. Das haben wir noch in der letzten Korrekturrunde sozusagen, müssen noch ein paar Sachen mit einbauen. Aber dann sind wir auch fertig und dann kann man die auch auf der Webseite abrufen. Und wer sagt, wir hätten uns als Team oder mal Einzelne gerne bei einer Veranstaltung mit am Start oder mal würden gerne mal mit uns über ein spezielles Thema sprechen wollen, dann kann man da also auch durchaus mit uns mal in Kontakt treten. Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Markus. Ganz herzlichen Dank, Alex. Schön, dass ihr wieder sehr mit dabei wart. Der Andreas ist ja schon entschwunden. Wir sagen auf Wiedersehen zu den Hörern. Bis zum nächsten Mal und macht's es gut. Ich denke, vor Weihnachten werden wir noch eine hinkriegen, oder?
Vor Weihnachten
denke ich auch.
Ja, wunderbar. Okay.
Tschüss.
Ciao. Ciao, macht's es gut. Servus. Thank you.